Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 549. Heute sprechen wir über den WWF-Steroidskandal und die Prozesse dahinter. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Ja, hallo. Spannendes Thema auf jeden Fall und ein sehr richtungsweisendes und eigentlich auch ein ziemliches Veränderungsthema für die WWF der Mitte der 90er Jahre.
Ganz genau. True Crime hier bei Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Also das war eine ganz, ganz große Geschichte. Ende der 80er, Mitte der 90er war wirklich ein großer Skandal, der hier die Wrestling-Welt und natürlich auch im Speziellen WWF und Vince McMahon erschüttert hat. Da werden wir heute drüber sprechen, werden da das Drumherum erklären, werden die Prozesse erklären, werden die Ergebnisse erklären. Freut euch da drauf. Wir haben natürlich jetzt auch in dieser Woche jede Menge anderen Content. Ne? Ihr wisst, wenn ihr schon die vergangenen Podcasts gehört habt, da gibt es die Preview zu Forbidden Door. Wir haben natürlich auch die Review zu Forbidden Door dann in den kommenden Tagen hier online. Der Wochenend-Podcast, den wollten wir uns trotzdem nicht nehmen lassen. Das Thema hier hatten wir auch ein bisschen aufgeschoben. Und natürlich, wenn ihr noch mehr aktuellen Stuff haben wollt und auch ein bisschen älteren Stuff, dann schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Da gibt es jetzt unter anderem das Magazin. Da wird nochmal alles aufgerollt, was so in den vergangenen Wochen aktuell passiert ist. Wir haben auch noch einen Fokus-Podcast über die Geschichte der Latino World Order. Da haben Shaggy und ich uns ein bisschen drüber ausgelassen. Wir haben auch eine Poll. Und, das kann ich jetzt sagen, Mella und ich haben auch das Watch-Along für unseren Tippspiel-Sieg quasi aufgenommen. Für den Tippspiel-Sieger Timo, der hat sich ja Armageddon 2008 gewünscht. Es war eine Hitzeschlacht. Ich sag es schon mal vorweg. Also ich hatte hier im Büro 32 Grad in der Spitze und es war chaotisch, es war wüst, auch vielleicht bedingt durch die Hitze, hier und da ein bisschen durcheinander gekommen. Aber es war eine Menge Spaß und das Watch-Along, das gibt es dann in den kommenden Wochen im Juli auf YouTube zu sehen und dann eben als Audiospur auch für Unterstützer. Da gibt es dann auch noch was auf die Ohren in der Zeit, wo ich nämlich dann im Urlaub bin zum Beispiel.
Ja, und ich denke, unterstützen uns auf jeden Fall jetzt mal an guter Zeitpunkt auch, weil wir haben es ja schon mehrfach gesagt, es steht uns auch der heiße Wrestling-Sommer bevor, also Money in the Bank in London haben wir haben dann All In, All Out, dazwischen noch New Japan, G1, also ich denke mal, wir werden da auch international eine ganze Menge Content haben, natürlich auch sehr viel mit Europa-Bezug, also ich denke mal, wer vielleicht jetzt auch im Sommer öfter mal im Freibad liegt mit den Kopfhörern, der kann sich da von uns vielleicht auch ein bisschen beschallen lassen und über das aktuelle Wrestling-Geschehen sich ein bisschen noch informieren.
Genau, also es ist ja wirklich eine spannende Zeit gerade. Es passiert so viel. Jetzt auch die Tour von WWE für den Oktober angesagt. Da sind wir ja auch in weiten Teilen, leider Markus und Shaggy nicht dabei, aber alle anderen Crewmitglieder sind auch in Köln zugegen. Da überlegen wir auch noch, wie wir da so ein kleines Treffen mit euch veranstalten können, dass wir zumindest mal Hallo sagen können. Wie du schon gesagt hast, im August steht All In vor der Tür. Und dann eben Money in the Bank, was ja dann du und der Kai übernehmen werdet, weil mal wieder Urlaube und WWE vertragen sich nicht irgendwie. Jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, dann passiert irgendwas. Diesmal war es Money in the Bank, was angekündigt worden ist. Und drei Tage vorher hatte ich einen Urlaub gebucht. Deswegen übernehmt ihr die Review. Die Preview mache ich noch mit dem Kai. Aber dann springen du und Kai ein, weil an dem Tag, da werde ich dann woanders zugegen sein und dann gleich am ersten Urlaubstag quasi zu podcasten. Ich glaube, dann kriege ich Ärger mit meiner Freundin. Deswegen, ja, kommen wir hier mal in Richtung WWF-Steroidskandal, unserem Hauptthema in der aktuellen Ausgabe. Markus, wir haben es schon angesprochen, spannendes Thema und vor allem auch, weil wir ja alle, also wir haben ja viele hier auch in der Headlock-Crew, wir haben viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die wirklich aus der Zeit der 90er so ihre ersten Wrestling-Erinnerungen mitnehmen. Aber letztlich ist genau diese Zeit, diese Golden Era natürlich auch wirklich eine Zeit gewesen, in der Steroide quasi ja zum täglich Brot fast schon gehört haben für viele Wrestler.
Genau, also Hulk Hogan natürlich der Superstar der damaligen Zeit ab 1984, sozusagen Hulkamania, der Motor eigentlich zwischen oder hinter dieser nationalen Expansion der WWF, also dass sie wirklich auch die anderen Territories verdrängt haben. Rock'n'Wrestling Connection waren eben damals noch relativ neu im Kabelfernsehen mit MTV sehr präsent, also natürlich auch sehr für die jungen Leute. Und ja, Hulk Hogan natürlich, was hat er immer gesagt? Esst eure Vitamine. Also natürlich glaubt an Gott und trainiert. Aber hat sich sozusagen so dargestellt, also mit harter Arbeit, mit Vitaminen, mit Glaube an dich selbst, da kommst du weiter, da kannst auch du so aussehen wie ich. Natürlich nicht. Also der hat natürlich auch massiv anabole Steroide konsumiert, ist dann im Laufe der Zeit auch rausgekommen, da werden wir dann gleich darüber sprechen. Und die WWF aber natürlich, also seit den 60ern eigentlich, also seit die begonnen haben, wirklich als WWF damals noch, Bruno Sammartino, der natürlich nicht entsprechend auf Steroide, also da war Zeit seines Lebens auch immer ein sehr, sehr großer Gegner davon, aber natürlich auch ein Gewichtheber, der hat natürlich entsprechend ausgesehen und dann hatten wir natürlich Leute wie Superstar Billy Graham, dann eben Hulk Hogan, Jesse Ventura, den Ultimate Warrior etc., also wir kennen sie natürlich alle gerade aus den 80er Jahren und das war damals auch natürlich auch so dieses Larger-than-Life-Thema, diese lebendigen Superhelden, wie sie es auch genannt haben. Und das war natürlich auch ein Verkaufsargument. Also da bist du als Fan auch wirklich in die Hallen gegangen, weil du wolltest halt diese überlebensgroßen Muskelberge sehen. Jetzt nicht, dass das Produkt qualitativ sehr hochwertig gewesen wäre, auch wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Territories, wo man halt eher wirklich auf, sag mal, Workrate und sowas den Fokus gelegt hat. Aber die WWF und diese nationale Expansion in den 80ern, die war ganz klar auf diese, ich nenne sie mal, Muskelmänner, Hulk Hogan und Co. entsprechend ausgelegt.
Ganz genau. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, genau sowas war es ja dann auch, was uns zu Beginn in das Wrestling reingezogen hat. Also ich weiß auch noch, das waren halt eben Figuren, die hatte man so noch nie in seinem normalen Umfeld gesehen. Das waren gar keine Menschen mehr, sondern wie du richtig gesagt hast, das waren Superhelden, das waren Larger-than-Life-Characters und die natürlich dann auch mit entsprechenden Gimmicks noch unterfüttert worden.
Und auch die, wenn man sich jetzt die 80er generell in der Popkultur ansieht, wer waren denn die großen Helden? Das war ein Arnold Schwarzenegger, das war ein Sylvester Stallone, das war die Zeit der großen Actionfilme, Terminator, Rambo etc. Und da gab es ja auch den Connex. Also Schwarzenegger hat ja mit einem Billy Graham, mit einem Bruno Sammartino gemeinsam auch teilweise trainiert. Und ja, auch Arnold Schwarzenegger gibt gerade eine Netflix-Doku, wo er natürlich auch über die gesundheitlichen Auswirkungen von dem Konsum, den er da betrieben hat, spricht. Also das waren einfach so die 80er und da war das halt, ja, ich sag mal, allgegenwärtig, diese Superhelden und Muskelmänner.
Genau, und Dr. Markus Gronemann hat sich auch ein bisschen schlau gemacht, nämlich was Steroide und Anabolika denn überhaupt sind. Ganz kurz zusammengefasst, Markus, was bedeutet Steroide? Ich glaube, wir haben alle so einen groben Blick darauf, was können es sein, was können Anabolika anrichten, was machen die, wozu sind die gut, weil es ist ja auch nicht so, als ob sie nur schädlich wären, also bis heute werden ja auch Steroide teilweise in der Medizin gezielt eingesetzt, aber eben Steroidmissbrauch kann dann zum einen natürlich wettbewerbsverzerrend sein, zum anderen natürlich auch schädlich für die Gesundheit sein.
Genau, also das ist ja auch eigentlich der Knackpunkt. Das ist anabole Steroide, das ist mal sozusagen synthetisches Testosteron. Also Testosteron ist sozusagen das männliche Sexualhormon, ist natürlich auch für Muskelaufbau, Muskelwachstum etc. Verantwortlich. Wurde entwickelt so während des Zweiten Weltkriegs und das hat man eigentlich zuerst mal verwendet, um sozusagen Kriegsgefangene da wieder aufzupäppeln. Und das Ganze ist auch eiweißaufbauend. Das heißt, bei gewissen Krankheiten macht es natürlich Sinn und das ist auch einer der Knackpunkte, da werden wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Also es gibt ja einen legitimen medizinischen Einsatz für anabole Steroide, aber das ist eben genau der Knackpunkt. Valider medizinischer Einsatz unter ärztlicher Aufsicht bei tatsächlichen Krankheiten oder Verletzungen, wo das Ganze sinnvoll ist. Ja, es hat natürlich, sehr schnell ist man draufgekommen, gerade in den 50er, 60er Jahren. Das kann man natürlich auch im Sport zur Leistungssteigerung verwenden. Ja, man muss auch das ein bisschen historisch betrachten. Wir hatten damals auch den Kalten Krieg. Das war sozusagen der Westen, die USA gegen die Sowjetunion. Die Ostblockstaaten war ja auch in Deutschland ein großes Thema, in der DDR zum Beispiel. Olympische Spiele, das war halt auch so ein bisschen immer der Wettkampf Ost gegen West und da haben beide Seiten natürlich auch, sag mal, zu unlauteren Mitteln gegriffen, um da einfach auch, ja, die Performance der jeweiligen Sportler zu optimieren, ist dann natürlich auch im Laufe der Zeit gerade eben Muskelaufbau, also gerade so im Bodybuilding, im Gewichtheben war das natürlich ein ganz großes Thema. Das Ganze hat aber natürlich auch, ja, Nebenwirkungen, die die kennen wir. Also es gibt gesundheitliche Risiken. Das kann, der Cholesterinspiegel kann da betroffen sein, Blutdruck kann ich bekommen, Akne. Also wir kennen das vielleicht teilweise, diese typischen Aknepickel am Rücken von gewissen Leuten, wo man sieht, das ist kein ganz natürlicher Muskelaufbau. Und dann wird es aber schon wirklich gefährlich. Leberschäden, die Herzkammern, die linke Herzkammer vor allem, kann da angegriffen werden. Und das haben wir ja auch immer wieder im Laufe der Jahre gesehen. Also Superstar Billy Graham zum Beispiel, der vor kurzem erst verstorben, bei dem waren es ja ganz massiv gesundheitliche Auswirkungen wegen wirklich jahrzehntelangen Steroidmissbrauch. Wir haben natürlich dann auch zum Glück jetzt ein bisschen besser geworden, aber gerade so in den 90ern, frühen 2000ern sind ja auch sehr, sehr viele Wrestler sehr, sehr jung, also teilweise Ende 30, Anfang 40 verstorben, weil gerade auch wenn du das mit anderen Medikamenten kombinierst, sind natürlich diese Auswirkungen noch viel, viel schlimmer. Es kann dann zu Herzinfarkten, zu Schlaganfällen führen und auch hormonelle Störungen. Und bei Frauen, also klassisch zum Beispiel China, glaube ich, braucht man nicht sprechen, da wissen wir, die hat auch massiv Anabolika konsumiert. Da kann sozusagen, ich habe das gelesen, als irreversible Vermännlichung, also da, auch Gesichtszüge, Körpermerkmale verändern sich da bei Frauen und auch bei Kindern, also das darf man auch nicht vergessen, gerade so im olympischen Sport hat man ja teilweise schon bei sehr jungen Frauen vor allem auch mit Anabolika experimentiert, um da Leistung zu steigern. Also das kann man dann auch nicht mehr rückgängig machen und das ist eben genau das, was sozusagen diese Steroiden auch so gefährlich macht und was halt wirklich sozusagen diese ärztliche Aufsicht und diese legitime Beobachtung durch einen Arzt auch eigentlich erforderlich machen würde.
Genau, und das ist ja auch hier ein wichtiger Punkt, dieser Punkt der Überwachung durch einen Arzt und die Abgabe durch einen Arzt, weil es war auch nicht so, dass vor 1988 Steroide einfach so in der Apotheke oder sonst irgendwie zu haben gewesen wäre. Das war jetzt keine legale Droge, die man sich einfach so holen konnte, beziehungsweise ein legales Medikament, was man sich so holen konnte, sondern da fiel sozusagen die Zuständigkeit der FDA, das war die Food and Drug Administration, also die Behörde für Lebensmittel- und Medikamentenzulassung. Und die Abgabe von Steroiden war damals legal unter der Bedingung, dass die Einnahme von einem zugelassenen Arzt überwacht werden musste, der eben im Rahmen einer rechtmäßigen Arzt-Patienten-Beziehung ja handelte. So, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, das merken wir uns jetzt schon mal, das schreiben wir uns schon mal so in den Hinterkopf, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der im Verlauf dieses WWF-Steroid-Skandals nämlich wirklich ein Grund sein sollte. Da taucht gleich der Name Zahorian auf, das ist ein Arzt gewesen, werden wir gleich sprechen, wer das gewesen ist. Aber wir wollen gerade nochmal so diese geschichtlichen Hintergründe hier darlegen. Weil, Markus, es hat sich ja dann Ende 1988 die Zuständigkeit geändert und auch der Fokus quasi auf Steroide wurde dann Stück für Stück durch den Staat stärker reglementiert und auch die Abgabe von Steroiden wurde ja stärker kontrolliert, muss man hier sagen.
Genau, also es gab dann natürlich auch gerade in den 80ern, also ich glaube, wir hatten 1984 die Olympischen Spiele in Los Angeles, 1980 waren sie in Moskau und gerade so im Sport gab es dann natürlich dann, da sind halt wirklich diese Skandale, diese Dopingskandale aufgetreten. Jetzt hat man in den USA gesagt, da muss man auch gesetzlich was ändern. Und wir haben jetzt schon gehört, also die Behörde für Lebensmittel- und Medikamentenzulassung, die Zuständigkeit ist dann von der FDA, also von dieser Behörde für Lebensmittel und Medikamenten, gewandert zur DEA. Das ist sozusagen die Drogenvollzugsbehörde in den USA. Das heißt, man hat das dann auch wirklich als Droge entsprechend klassifiziert, nicht mehr als Medikament. Und weil man einfach der Meinung war, Ärzte missbrauchen das zu sehr. War ja dann auch, kommen wir gleich dazu in der WWF entsprechend. Also man hat gesagt, die geben einfach Rezepte teilweise an gesunde Sportler, nicht an Leute, wo es eine medizinische Indikation gibt. Und man hat das Gesetz dann entsprechend verschärft, dass man gesagt hat, Steroide dürfen nur noch zum Zweck der Behandlung von Krankheiten an Menschen abgegeben werden oder sozusagen mit der Absicht, dass sich irgendein medizinischer Zustand verbessert. Und alles, was darüber hinaus gibt, Abgabevertrieb, war dann tatsächlich ab dem Zeitpunkt eine Straftat. Und 1990 hat man es dann nochmal verschärft. Und da gab es dann wirklich ein eigenes Gesetz, Anabolic Steroids Control Act, also das Gesetz zur Kontrolle der anabolen Steroide. Das war dann ab Februar 91 ist das Ganze dann in Kraft getreten. Und da war dann tatsächlich auch schon der Besitz strafbar. Das heißt, davor, wenn ich irgendwo einen Arzt hatte, der mir das verschrieben hatte, war das noch okay. Ab 1991, wenn ich sozusagen kein Rezept hatte, keinen medizinischen Grund nachweisen konnte, dann war auch ab Februar 91 wirklich der Besitz und die Verwendung entsprechend strafbar. Auch das ganz, ganz wichtig für den Prozess, also sozusagen ab 88 verschärft, ab Februar 91 dann wirklich auch die Weitergabe, der Besitz entsprechend, der Missbrauch verboten. Und ja, dann, das ist sozusagen jetzt mal der, jetzt wissen wir, was sind anabole Steroide, wir wissen ungefähr, wie war die Gesetzeslage in den USA. Jetzt haben wir schon von Dr. George Sahorian kurz gehört. Ja, Olaf, vielleicht bringen wir uns mal auf den aktuellen Stand. Wer war das?
Genau, das war erstmal ein Urologe, ne?
Das heißt, er kennt sich dann natürlich auch mit Hormonen und mit dem männlichen Richtig. Hormonhaushalt entsprechend aus. Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig.
Ja, das sollte auch noch eine Rolle spielen im weiteren Verlauf. Aber vor allem, da kommt der Wrestling-Bezug mit rein, war der von 1977 bis 1989 Ringarzt bei Wrestling-Veranstaltungen. Der war quasi bei der zugehörig zur Pennsylvania State Athletic Commission. Die haben quasi immer einen Arzt ausgeschickt, der sich dann um die Gesundheit der Wrestler vor Ort kümmert, der eben vorher prüft, so wie ist der Blutdruck, geht's denen gut, haben die Verletzungen, einfach, dass die in der Lage sind, anzutreten. Der war bei der World Wrestling Federation, aber war auch bei anderen Promotions aktiv in Pennsylvania und da eben im Umfeld. Da gab es dann alle drei Wochen, gab es dann da unter anderem Tapings in Allentown in Hershey zu der damaligen Zeit. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Das Interessante hier wird aber sein, dass eben George Sahorian jemand gewesen ist, der sich sehr gut mit Wrestlern verstanden hat. Er wird teilweise sogar so erklärt, dass er jemand ist, der war Fan von Wrestlern. Also er hat nicht nur mit den Wrestlern natürlich Kontakt gehabt, darüber, dass er sie untersucht hat, sondern er hat ihnen eben auch angeboten, dass er ihnen Steroide verkaufen könnte und andere Medikamente eben auch. Es gibt dann wirklich die Erzählung von Wrestlern, die gesagt haben, so, da war ich dann beim Blutdruckmessen vor dem Match und dann hat er eben gefragt, brauchst du noch was? Und hat dann eine große Tasche dabei gehabt und da waren dann eben die entsprechenden Döschen drin für einen relativ hohen Preis, das kommt auch noch gleich dazu, aber er war eben auch jemand, der das nicht nur vor Ort betrieben hat, sondern der das auch wirklich professionell getan hat, der dann teilweise auch die Medikamente, die Drogen, so muss man es ja sagen, auch per Post verschickt hat. Er hat also da angerufen und hat gesagt, ich brauche dies, das und jenes. Und dann hat er dir per FedEx einfach ein Paket zukommen lassen. Und das ist etwas, was ihm dann im späteren Verlauf auch noch auf die Füße fallen sollte. Also, wir halten fest, Urologe, zugelassener Arzt, Pennsylvania State Athletic Commission und eben jemand, der Drogen, Steroide an Wrestler verkauft hat. So, das ist jetzt hier nämlich schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Und dann, ihm ist nämlich dann dieses Geschäft letztlich und diese Verschärfung der Gesetze, Markus, auf die Füße gefallen. Da sind wir nämlich dann im Jahr 1989 angekommen, weil natürlich, wer das im so großen Stile betreibt, ja, der fällt auch irgendwann auf.
Genau, und das war mehr oder weniger ja auch bekannt. Das ist, Athletic Commission müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Das sind sozusagen auf staatlicher Ebene in den USA gibt so diese Sportkommissionen. Die sind sozusagen für die Regulierung, für die korrekte Durchführung von gewissen Sportarten zuständig. Spielt im Wrestling heute keine wahnsinnig große Rolle mehr. Wir kennen das vielleicht, die Leute, die sich ein bisschen auch mit MMA, gerade UFC beschäftigen. Da hört man noch eher von denen was. Aber damals war Wrestling eben reguliert. Und damals haben die gesagt zum Beispiel, also es muss bei jeder Wrestling-Show ein Arzt vor Ort sein, der sozusagen die Leute vorab untersucht. Und wir stellen so einen Arzt zur Verfügung. Und in Pennsylvania, also der Sahorian hat auch in Pennsylvania seine Praxis gehabt, war der einfach ja über ein Jahrzehnt lang der Arzt, den man seitens der Kommission eben zu den Wrestling-Shows geschickt haben. Jetzt gab es im Juli 1989 allerdings eine Änderung. Da haben die gesagt, wir deregulieren Wrestling jetzt. Das heißt, wir schauen da nicht mehr so genau drauf. Und da haben sie gesagt, es ist immer noch vorgeschrieben, dass ein Arzt da sein muss. Aber den schicken nicht mehr wir, sondern das ist jetzt sozusagen dem jeweiligen Veranstalter überlassen. Also der muss einen beauftragen, der muss den bezahlen. Der wurde nämlich vorher auch von der Athletic Commission entsprechend bezahlt und angestellt. Jetzt der Knackpunkt ist, du als Wrestling-Liga, wenn du in Pennsylvania veranstalten möchtest, musst einen Arzt stellen. Der muss halt gewissen Kriterien entsprechen, der muss zugelassen sein, etc. Aber du darfst dir den frei aussuchen, du musst dafür sorgen, dass der da ist, du musst ihn entsprechend bezahlen, fertig. Dann gab es bei der WWF eine Dame, Anita Scales hat die geheißen, die war verantwortlich für diese ganzen Ärztebuchungen. Das gab es natürlich nicht nur in Pennsylvania, das gab es eben ja, in sehr vielen Staaten. Und die hat aber schon, also die wusste natürlich auch, wer dieser Jose Horian war. Und man wusste schon, und das wusste auch die Athletic Commission mehr oder weniger, dass das halt so ein bisschen ein verschriener Drogenarzt war. Jetzt hat die gesagt, na, da machen wir uns die Hände nicht schmutzig. Ich kann mir den Arzt ja frei aussuchen. Und die hat dann, glaube ich, seine Gemeinschaftspraxis aus drei Ärzten, hat die eigentlich mal für die erste Show ab dieser Regulierung verpflichtet. Dann kam damals Pat Patterson, den kennen wir ja auch, ein langjähriger Weggefährte und Vertrauter von Vince McMahon, auch hohe Position damals gehabt. Und Joe Scarpa, den kennen wir vielleicht noch als Chief Jay Strongbow. Die sind dann zu dieser Anita Scales hingegangen und haben gesagt, na Moment mal, du hast uns hier nicht den George Zahorian für die nächste Show in Pennsylvania gebucht, buch uns den mal. Und die hat gesagt, na, das mache ich sicher nicht, der ist ein verschriebener Drogenarzt. Nein, ich habe da andere. Und dann haben sie gesagt, nein, das musst du machen. Und da gibt es eine ganz berühmte Aussage von Joe Scarpa, nämlich the boys need their candy, also die Jungs brauchen quasi ihre Süßigkeiten. Das heißt, man hat das sehr wohl natürlich gewusst, welche Rolle der gespielt hat. Die Anita Scales hat sich dann noch gewehrt, ist damals noch zu Linda McMahon, also der Frau von Vince McMahon, der hat damals auch noch, die war damals auch Chefin bei der WWF, ist sie hingegangen und hat gesagt, die wollen, dass ich diesen Drogenarzt nehme. Und die Linda McMahon hat nur ganz lapidar gesagt, ja, mach das, was Pat will. Es gab dann noch eine Show, glaube ich, im August. Da waren schon sozusagen diese anderen Ärzte gebucht. Der Dr. Zahorian ist dort aber trotzdem aufgetaucht. Jetzt weiß man nicht, ist der selbst gekommen? Dachte man, okay, das ist der Arzt, der immer da ist, den lassen wir einfach rein. Oder hatte der vorab vielleicht mit Patterson Kontakt, der gesagt hat, komm doch bitte trotzdem. Es hatte nämlich auch irgendjemand, ich glaube René Goulet war das damals bei der Anita Scales angerufen während der Show und hat gesagt, warum hast du eigentlich zwei Ärzte gebucht für diese Veranstaltung? Wir brauchen ja nur einen. Und sie hat gesagt, nein, habe ich nicht. Ich habe nur die anderen Ärzte gebucht, aber Zahorian war da Backstage, allerdings nicht als gebuchter, bezahlter Arzt. Das ist auch nochmal wichtig. Dann hätte es im Dezember wieder eine Show geben sollen in Pennsylvania. Da war er dann tatsächlich gebucht. Der hat auch selbst immer wieder interveniert, hat quasi gesagt, na Moment, Pennsylvania ist mein Gebiet, da muss ich doch. Und die Scales, Anita Scales hat ihm gesagt, nein, machen wir nicht. Irgendwann wurde sie sozusagen von oben überstimmt, hat diesen Auftrag bekommen, hat den im Dezember auch tatsächlich gebucht. Was zwischenzeitlich passiert ist, wir haben die Gesetzesänderung gehabt, 1988, und da hat man dann entsprechend schon begonnen, ein bisschen zu ermitteln. Und da ist man dann auf einen Gewichtheber gekommen, Bill Dunn hat der geheißen. Der wurde sozusagen mit einer großen Menge Steroide erwischt und hat sozusagen gegen Immunität dann seinen Lieferanten verraten. Das war nämlich genau dieser George Zahorian. Der hätte jetzt im Dezember offiziell als beauftragter und bezahlter Ringarzt auftreten sollen. Und jetzt ist was sehr, sehr Interessantes passiert und das war im Endeffekt, ich glaube, den Spoiler können wir schon mal bringen, das war wahrscheinlich das, was Vince McMahon und der WWF den Hintern gerettet hat, weil kurz vor dieser Show gab es irgendwo in den USA so eine Wohltätigkeitsveranstaltung, waren natürlich auch staatliche Leute dort, Beamte, Politiker, Anwälte etc. Und ein Mitarbeiter des State Departments, also des Außenministeriums, hat sich da mit einem gewissen Anwalt, Jack Krill, unterhalten. Und dessen Kanzlei hat auch die WWF vertreten. Und die haben so geplaudert und der hat gesagt, ja, übrigens, wir ermitteln da gerade in dem großen Steroidfall. Und da ist ein gewisser Dr. George Zahorian. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählen soll, weil vielleicht Interessenskonflikt, deine Firma arbeitet ja auch für die WWF. Und der Jack Krill ist dann eigentlich wahrscheinlich einer der wichtigsten Männer im Wrestling-Business geworden in den 80ern. Der hat das nämlich natürlich der WWF erzählt. Dann ist es sehr schnell zu Linda McMahon gekommen. Linda McMahon hat ein Memo geschickt an Pat Patterson und hat gesagt, Achtung, der Arzt ist heiß, da gibt es eine FBI-Ermittlung. Den sollten wir nicht im Dezember beauftragen und kappen mal sozusagen alle Verbindungen mit dem. Dann ist der zu Linda Scales gegangen und hat gesagt, bestell mal den Zahorian wieder ab. Und die Linda Scales hat gesagt, na, ihr wolltet den haben, kümmer du dich drum. Also das ist euer Bier, nicht meins. Und dann gibt es das auch im Gerichtsverfahren aufgegeben. Also Patterson hat dann, also ganz konspirativ, hat ihn dann angerufen, hat ihn quasi angewiesen zu einem Münztelefon. Also für die Jüngeren, damals gab es noch öffentliche Telefonzeilen, da hat man Münzen eingeworfen, konnte man telefonieren. Hat ihn dort angewiesen, er soll doch sozusagen ein anderes Münztelefon anrufen, da war der Patterson, dann haben sie eben versucht, weil sie natürlich Angst hatten, dass die Telefonleitungen schon abgehört wurden, hat ihm quasi gesagt, also Achtung, da gibt es Ermittlungen, bitte sämtliche Akten, die du hast, von unseren Wrestlern vernichten. Das hat der Zahorian aber nicht gemacht, der hat sie nämlich eingelagert und später seinem Anwalt übergeben. Was jedenfalls passiert ist, ist, der wurde natürlich entsprechend vom FBI dann auch, ja, gab es eine Hausdurchsuchung, wurde entsprechend angeklagt. Also das ist sozusagen der die Geschichte von Dr. Zahorian mal in aller Kürze.
Genau. Es geht dann auch natürlich ein bisschen weiter. Natürlich auch bei den Durchsuchungen sehr eindeutige Indizien, auch in Richtung Vince McMahon und WWF. Also wenn dann da ein Bild mit McMahon und Hogan und Zahorian an der Wand hängt, dann kann man sich schon denken, dass der eine relativ gute Beziehung zu dem Laden hat. Und da musste das FBI auch gar nicht großartig ermitteln, sondern da war es schon sehr eindeutig, wohin die ganze Reise eben geht. B. Brian Blair hat in Dark Side of the Ring da sehr interessante Details drüber veröffentlicht. Nämlich, es war wirklich so, von wegen FBI-Entwicklungen, dass das FBI quasi die FedEx-Sendungen, bevor sie dann bei den Kunden sozusagen von Zahorian angekommen sind, abgefangen hat, untersucht hat, also die haben die dann quasi in der FedEx-Filiale Station.
Ja, im Verteilerzentrum.
Genau, eigentlich. Verteilerzentrum, genau. Haben sie aufgemacht, haben Fotos davon gemacht, von dem, was da drin gewesen ist, und haben es dann eben wieder zugemacht und haben es weitergeschickt und haben quasi die Pakete überwacht und haben mehr oder weniger darauf gewartet, dass so jemand wie ein Brian Blair zum Beispiel das Paket annimmt, und damit ist er ja quasi, macht er sich schon strafbar, ne? Weil das ist eindeutig seine Bestellung, das geht eindeutig an ihn. Und dann kam dieses Paket bei ihm an, und kurz Zeit später klingelt es dann bei ihm an der Tür, und da steht dann das FBI und sagt: So, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder du kooperierst mit uns und erzählst uns, was du weißt, ansonsten wird gegen dich ermittelt wegen Besitzes illegaler Substanzen. So, ganz genau, einfach.
Also es wär jetzt noch nicht so strafbar gewesen, wir haben dieses Gesetz vorhin gehabt, also es war noch nicht so, dass es jetzt ähnlich gewesen wäre, das war ja dann ab 91 wirklich auf einer Stufe mit Heroin, Kokain etc.
Das stimmt.
Aber wir hatten schon, also es war sozusagen dieses Gesetz von 1988 in Kraft, wo es einfach zumindest mal illegal gewesen wäre, weil es eben keine medizinische Indikation gibt. Also
genau.
Wäre ihm wahrscheinlich eher eine Geldstrafe als eine Gefängnisstrafe zuteil geworden, aber auch das will man natürlich nicht haben.
Es kann eben auch dazu führen, dass du deinen Job verlierst. Und Brian Blair hat auch damals ganz klar gesagt, also auch in dieser Dokumentation, sagte dann, ja, der Druck war eben auch enorm, ne? Also, dass du diesen Körper hast, wenn du bei der WWF dein Geld verdienen wolltest, dann warst du quasi dazu gezwungen, Steroide zu verwenden und eben diesen Weg zu gehen, weil eben dieser Leistungsdruck quasi, dieser Körperdruck da auch auf dir lastete. Und ja, damit sind wir dann eigentlich schon an dem Punkt angekommen, wo es dann richtig interessant wird, weil wir sind jetzt an dem Punkt, Zahorian wird angeklagt und es gibt eindeutige, ja, personelle Indizien, personelle Namen, die da mit Zahorian zusammengearbeitet haben, beziehungsweise die Kunden bei Zahorian gewesen sind, und natürlich die WWF damals schon, sag mal, zurückhaltend und sehr vorsichtig, und hat da auch gleich schon ihren Anwalt eingeschaltet, Jerry McDavid, weil ja,
das war damals noch nicht der WWF-Anwalt.
Okay.
Also übrigens auch der Fall, über den wir jetzt sprechen, dieses Verfahren, das ist noch nicht das Verfahren gegen Vince McMahon. Das war sozusagen
richtig,
drei Jahre vorher, das war 1991. Und genau, also Jerry McDavid kennt vielleicht der eine oder andere den Namen. Das ist jetzt der langjährige persönliche Anwalt von Vince McMahon. War es damals noch nicht. Das war damals der Anwalt von Hulk Hogan.
Genau.
Weil wir hatten da fünf Namen, sind da genannt worden. Also Brian Blair, Billy Graham, Rick Martell, Roddy Piper und Hulk Hogan. Die hätten alle sozusagen als Kronzeugen aussagen sollen gegen Zahorian in dessen, sozusagen in diesem Verfahren. Jetzt wollte aber natürlich aus verständlichen Gründen wollte man natürlich ja nicht, dass ein Hulk Hogan da irgendwie in der Öffentlichkeit sagt, ja, ich habe da jahrelang Steroide konsumiert. Wie gesagt, das war das große Zugpferd. Wir sprechen da von 1990, 1991. Und jetzt hat der Jerry McDavid, das ist ein sehr schlauer Anwalt, der hat gesagt, Moment mal, erstens mal, Hulk Hogan war tatsächlich, also das war nicht nur so ein ich nehme mal Backstage ein paar Steroiden mit bei den Shows, weil das war genau dieser Knackpunkt, den wir vorhin angemerkt haben. Du musst sozusagen in einem Arzt-Patient-Verhältnis stehen. Das heißt, das muss halt zum Beispiel dein Hausarzt oder dein behandelnder Arzt sein, jetzt nicht irgendein Arzt, den du halt zufällig irgendwo triffst. Jetzt hat McDavid aber gesagt, na Moment, Hulk Hogan und Zahorian, die hatten eine legitime Patienten-Doktor-Beziehung, weil der Hulk Hogan natürlich auch Steroiden gebraucht. Jetzt haben wir schon gesagt, das kann sich auch auf die auf die Reproduktionsorgane, Hoden, Spermienzahl etc. auswirken. Jetzt war der zu dem Zeitpunkt, das war so 1986, 87, hat er und seine Frau haben natürlich versucht, Kinder zu bekommen, hat nicht so geklappt. Und jetzt hat er sich sozusagen aufgrund dieser Nachwuchsprobleme da auch beim Dr. Sehorin in Behandlung begeben. Hat offenbar funktioniert, also seine Tochter Brooke Hogan wurde dann im Mai 1988 geboren. Jetzt hat aber der McDivitt gesagt, naja, die haben sozusagen tatsächlich ein legitimes Arzt-Patienten-Verhältnis. Der Sehorian wird ja ohnehin verurteilt werden, die anderen Wrestler, die werden ja alle das gleiche aussagen. Da braucht es ja nicht noch als Fünften einen Hulk Hogan. Und das Gericht hat dann tatsächlich entschieden, dass sozusagen das Privatinteresse von Hulk Hogan an der Wahrung seiner Gesundheitsdaten höher zu bewerten ist als die Notwendigkeit, dass er aussagt. Und so also, ist sozusagen Hulk Hogan da rausgekommen.
Und ich wollte gerade sagen, man hat hier ganz, ganz clever, um es mal ganz klar und deutlich zu formulieren, man hat es hier sehr, sehr clever gemacht, Hogan, den größten Star von WWF zur damaligen Zeit und ein Superstar, den wir weltweit haben, aus der Schusslinie hier zu nehmen, bei dieser ersten Anklage gegen Sehorian, dass der später noch eine große Rolle spielen wollte, da kommen wir gleich zu, aber hier hat man ihn erstmal sehr clever rausgezogen und hat eben seine privaten Interessen und eben dieses Arzt-Patienten-Verhältnis, wie Arzt-Patienten-Beziehung, so in den Vordergrund gerückt, dass er hier nicht aussagen musste, sondern eben nur, in Anführungsstrichen, die kleineren Namen mit eben Roddy Piper, Brian Blair, Superstar Billy Graham und Rick Martel.
Genau, und da schließt sich der Kreis, oder Vince McMahon war da so beeindruckt von diesem Jerry McDavid, dass er gesagt hat, der Typ ist klasse, den möchte ich bitte auch als meinen persönlichen Anwalt haben in Zukunft.
Genau, und wie gesagt, also er wurde dann hier eben, Hogan musste da nicht zur Verhandlung, musste da nicht in den Zeugenstand und nichtsdestotrotz gab es natürlich ein bisschen Interesse, aber das Interesse war noch nicht so groß und Sehorian zeigte sich auch kooperativ der Justiz gegenüber und wurde sehr schnell hier schuldig gesprochen für den Verkauf von Steroiden und anderen Medikamenten. Das ging sehr schnell, auch weil er zugegeben hat, die Indizien, die Beweise lagen ja auch quasi auf dem Tisch, also er hat da gar nicht großartig rumdiskutiert, sondern hat gesagt, ja gut, ne, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, so ist es gewesen. Das Spannende, was jetzt aber kommt, ist nämlich, dass dann Sehorian auch erklärte, dass Vince McMahon und Hulk Hogan bei ihm Steroide und andere Drogen gekauft habe. So, Sehorian wurde dann derweil Ende 1991 zu 3 Jahren Haft verurteilt, danach 2 Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von knapp $13,000. Also der ging erstmal für längere Zeit in den Knast, um es mal so auszudrücken.
Aber es wurde dann auch übrigens, also der hatte auch eine Praxis und so einen Gebäudekomplex, wo er praktiziert hat, die hat er gemeinsam mit seiner Frau besessen. Das wurde dann, da kommen wir dann auch gleich beim WWF-Steroid-Skandal. Also in den USA ist es auch so, wenn du sozusagen dein Haus, dein Bürogebäude etc. für unlautere Dinge verwendest, wo du dann auch verurteilt wirst, dann kann dir sozusagen der Staat dieses Eigentum wegnehmen und es zwangsversteigern. Und das ist ja auch in dem Fall, das sind jetzt nicht nur diese $13,000, sondern ich glaube, dieser Komplex hatte so einen Wert von $80,000 damals, wobei die Hälfte davon hat seine Frau bekommen, weil die hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen, die war da Mitbesitzerin. Aber sozusagen das kam noch dazu, also auch sozusagen sein Eigentum, was Zentrale dieses Drogenumschlagplatzes, nenne ich es mal, war, wurde ihm da entsprechend auch weggenommen.
Ja, und was jetzt für unser Hauptthema hier, jetzt wird es nämlich langsam eigentlich spannend, wenn man ehrlich ist. Ne? Wir haben jetzt diesen Dr. Sehorian gehabt, wir wissen, der hat Drogen verkauft, der hat Steroide verkauft, aber er spielt jetzt den Ball direkt weiter, natürlich hier an Vince McMahon und die WWF und Hulk Hogan. Und das ist natürlich was, das sorgt für Aufmerksamkeit. Und da reagiert dann die WWF auch sehr, sehr schnell drauf. Da gab es dann eine Pressekonferenz von und mit Vince McMahon, wo er sagt, nein, die WWF, die steht für sauberes Sports Entertainment und es gibt jetzt eine Drug and Steroid Policy. Also man will dagegen vorgehen und man möchte das auch quasi intern regulieren. Und McMahon gibt aber auch zu, dass er mit Anabolika experimentiert hat, aber nur kurz. Dann wird es wiederum interessant, weil Hogan war am gleichen Tag in der Talkshow von Arsenio Hall und da wurde er auch gefragt, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, dass man das so öffentlich hier anspricht, aber er wurde eben gefragt, ob er jemals Steroide genommen hat und Hogan redet sich dann so ein bisschen raus und sagt halt, ja, ich habe damals vor 7, 8 Jahren, 1983, da habe ich Steroide aufgrund von Verletzungen genommen, aber ansonsten niemals und kommt dann auch genau mit dem Spruch, den du gerade gesagt hast, ne, hier, das reicht vollkommen aus, wenn ihr eure Vitamine esst, eure Gebete sprecht und trainiert. Naja, und da muss man dazu sagen, das hat eben das Publikum damals schon nicht gekauft. Ne? Hogan wirkte extrem angespannt, da gibt es Videoaufnahmen von. Und wenn man sich das so angeschaut hat, denkst du so, nee, das passt irgendwie nicht zusammen. Das hat also wurde da eben nicht gekauft.
Ja, vor allem das ist ihnen halt dann wirklich auf den Kopf gefallen, weil ja. Vince McMahon hat im Nachgang sogar dann, also Jahre später gesagt, er wollte eigentlich, dass Hogan dorthin geht und sozusagen zugibt, dass er Steroide nimmt, weil dann hätte man sozusagen einen klaren Schnitt machen können. Hätte man gesagt, okay, bisher haben wir das gemacht, jetzt gibt es unsere Drogentest, Antisteroid-Policy, jetzt wird getestet und jetzt machen wir da sozusagen klar Schiff. Dadurch, dass Hogan sich das ein bisschen rausgeredet hat, du hast das angesprochen, also die Leute haben das nicht wirklich abgekauft. Und das hat Hogan sogar dann Jahre später, da gibt es ein Torch-Interview von 2002, wurde gefragt, was er denn am meisten in seinem Leben bereut. Also es war noch vor diesem Gawker-Deal mit den Sextapes, wo er wahrscheinlich Dinge gesagt hat, die er noch mehr bereut. Aber damals, 2002, hat er tatsächlich gesagt, na, das war, dass er damals eben bei der Senior Hall Show nicht gleich sozusagen ausgepackt hat und die Wahrheit erzählt hat. Gab dann noch eine andere Talkshow, David Donahue, auch ganz interessant, kann man sich auf YouTube ansehen. Da war nämlich Dave Meltzer dort.
Vince McMahon, geilen Friese, Entschuldigung, muss ich mal sagen. Genau. Dave Meltzer mit der Mallet, also richtig schön, ja.
Ja, ja, Bruno Sammartino, also da war wirklich, das war sozusagen ein hochkarätig besetztes Panel, wo es um so Steroidmissbrauch im Sport und im Wrestling ging. Damals natürlich auch Bruno Sammartino und Vince McMahon sehr verfeindet, sehr verbittert. Also kann man sich auch mal ansehen, ist sehr, sehr interessant. Und da musste sich Vince McMahon sozusagen auch nochmal gegen diese Anschuldigungen verteidigen. Da hat er noch Dave Meltzer, ich weiß gar nicht mehr, hat er irgendwas gesagt, nein, das hat er so nie gesagt, da hat irgendjemand anderer darauf angesprochen und Dave Meltzer saß da neben ihm. Den hat man nämlich sozusagen als Puffer zwischen ihm und Sammartino gesetzt, weil er auch mit Sammartino ganz gut konnte. Und Sammartino hat gesagt, also wenn Vince McMahon da lügt, kann nicht garantieren, dass ich ihm nicht eine reinhaue vor laufender Kamera. Jetzt hat man sozusagen den Dave Meltzer als Puffer dazwischen gesetzt. Ja, also da hat Dave Meltzer dann auch gesagt, nein, Moment, mir hast du es doch genauso erzählt, also das stimmt schon. Da war der Vince McMahon dann nicht wahnsinnig begeistert. Also das war medial halt ein bisschen alles eine sehr unglückliche Zeit. Und was ist dann noch so passiert? Also wir können uns vielleicht erinnern, so ich habe selbst, du hast gesagt, das waren für uns auch die prägenden Leute. Also ich kann mich erinnern, das erste Match, das ich tatsächlich bewusst gesehen habe, das war der SummerSlam 91 Main Event. Das war genau Hulk Hogan und der Ultimate Warrior, also die beiden Muskelberge. Damals gegen Sergeant Slaughter, Colonel Mustafa, den Iron Cheek und General Adnan mit Sid Justice, einem anderen Fleischberg als Special Ref. Und das war natürlich das hat dich als Kind geprägt, das wolltest du weitersehen. Ja, und wir können uns aber dann erinnern, also gerade so 91, 92 war ja auch dann so der, ich sag mal, ab 93 auch so der große Boom in Deutschland bei uns. Und da spielten aber gerade diese Leute nicht mehr so eine große Rolle. Also da hatten wir dann eher schon einen Bret Hart, einen Shawn Michaels, eher der Fokus auf die bisschen kleineren, leichteren, weniger muskulösen Leute. Und das hat auch der McMahon sozusagen gesagt. Also er wollte auch den Hulk Hogan, der wurde ihm ohnehin dann schon ein bisschen zu alt, der ging dann schon auf die, oder war dann schon knappe 40 zu dem Zeitpunkt, hat er ihm nahegelegt sozusagen nach WrestleMania 8, 1992, soll er sich doch in den Ruhestand zurückziehen oder zumindest mal eine Zeit lang von der Bildfläche verschwinden, er kann ja dann wiederkommen. Der Ultimate Warrior ist dann zu dem Zeitpunkt zurückgekommen, allerdings auch deutlich kleiner, deutlich weniger muskulös. Drogentestprogramm haben wir gesagt, das gab's dann. Und weil wir uns erinnern, es sind dann auch einige von diesen, ja, sehr muskulösen Leuten, so zumindest im Laufe des Jahres 1992 verschwunden. Also der Warrior war dann weg, der British Bulldog war weg, der hat noch einen großen Sieg damals in Wembley über Bret Hart gehabt, den wollten wir eigentlich groß aufbauen. Auch der ist sozusagen mit diesem Steroid-Testprogramm in Konflikt gekommen, die Legion of Doom, der Sid Justice, der Warlord, also all diese großen muskulösen Leute sind dann nach und nach verschwunden. Und ja, das hat sich natürlich auch aufs Geschäft ausgeschlagen. Also noch bevor dieser diese Verhandlung dann begonnen hat, diese Anklage, hat sich eigentlich schon die WWF sehr stark verändert und das hat natürlich auch die Geschäftszahlen, die House-Shows, die Pay-Per-Views entsprechend alles beeinflusst. Das heißt, das Geschäft ist lustigerweise in Europa. Europa war dann so fast das wichtigere Zugpferd, weil die Europatouren damals in Deutschland, in England, Italien, Frankreich, Österreich etc., die haben nach wie vor sehr gut funktioniert, weil es einfach neu war. Aber in den USA ist das Geschäft so die nächsten Jahre eigentlich ziemlich eingebrochen.
Genau, und ganz wichtig ist hier an der Stelle, dass sowohl die Ermittlungen durch das FBI und durch die örtlichen Behörden weitergingen auch in dieser Zeit. Und auch die Berichterstattung ging natürlich weiter. Also da fällt auch zum Beispiel immer wieder der Name Phil Mushnick. Das war damals ein Kolumnist, ein Journalist für die New York Post. Wade Keller ist auch so ein Name, der da immer wieder auftaucht. Dave Meltzer hast du natürlich schon angesprochen. Das sind Namen, die wir heute noch kennen. Und diverse andere, die immer wieder mit Kolumnen und mit Berichten quasi hier in diese Richtung geschossen haben. Und das war natürlich dann auch was, was der WWF nicht besonders gefallen hat und den damaligen Offiziellen. Also Vince McMahon geht dann auch dagegen vor, ganz offensiv. Bruce Pritchard, wenn man sich das heutzutage anhört, bei Something to Wrestle bezeichnet auch diese ganze Berichterstattung als Hexenjagd, gerade die dann, was dann im späteren Verlauf noch folgen sollte. Vince McMahon hat in Interviews gesagt, dass man sich hier gemeinsam gegen ihn oder gegen WWF zusammengetan hat. Und gerade dieser Begriff Hexenjagd, der wird in Dark Side of the Ring, aber auch unabhängig davon, in anderen Podcasts immer wieder verwendet. Sowohl von Wrestlern, als auch von Offiziellen, als auch von Jerry McDavid. Also da hat man sich wir haben auf der einen Seite diesen Blick von außen, wo natürlich die Berichterstatter sagen, ey, es ist unsere Aufgabe, ne? Wir müssen darüber berichten, das ist was von öffentlichem Interesse. Und von intern ist es eben der Punkt, dass McMahon, Pritchard und Konsorten eben sagen, nein, die haben sich auf uns eingeschossen, die wollten uns zerstören. Und das war der Sinn und Zweck dahinter. Und im Endeffekt hat es jetzt eine ganze Zeit lang gedauert, bis dann wirklich diese Anklage gegen die WWF und gegen Hogan, gegen McMahon natürlich, hier wirklich gekommen sind. Natürlich die WWF damals unter Titan Sports, darf man nicht vergessen. Aber das hat tatsächlich dann bis November 1993 gebraucht, bis dann wirklich die Anklage durch die Staatsanwaltschaft im östlichen Bezirk von New York hier rausgekommen ist und auf den Tisch gekommen ist. Und Jerry McDavid hat damals gesagt, wir waren ehrlich gesagt ganz froh darüber, dass das so gekommen ist, weil wir konnten endlich was machen. Ne? Aber der weiß halt auch, wie er sich präsentiert. Ne?
Ja, also vielleicht ganz kurz noch zu dieser Personalie Phil Mushnick, weil der Sahorian, dieses Sahorian-Verfahren, das war jetzt nichts, was irgendwie groß in den Medien war, USA-weit. Also da gab es jetzt nicht plötzlich die Berichterstattung auf CNN oder sonst was. Das wäre vielleicht gekommen, wenn da wirklich ein Hulk Hogan hätte aussagen müssen. Das ist aber eigentlich hauptsächlich medial wirklich so in Pennsylvania ein bisschen behandelt worden, also dort, wo er auch ansässig war. Und Phil Mushnick war eben Kolumnist bei der New York Post. Der hatte sozusagen auch immer so ein bisschen ein Faible für Wrestling. Und natürlich Philadelphia, New York, das ist Pennsylvania, das ist alles nicht so weit auseinander. Und der hat eigentlich dann wirklich damit begonnen, sozusagen über diese ganzen Zusammenhang mit Steroiden und WWF und Vince McMahon und so zu berichten. Also und in die New Yorker Presse ist halt natürlich sehr, sehr wegweisend und die Medien spielen da natürlich eine große Rolle, da haben auch viele Medien ihren Sitz. Und so sind natürlich auch Leute, die halt für die Staatsanwaltschaft etc. gearbeitet haben, drauf gekommen. Und als Staatsanwalt willst du ja auch Karriere machen. Das sind ja nicht nur irgendwelche gesichtslosen Beamten, die halt einfach irgendwas tun, sondern du willst halt irgendwie vielleicht Karriere machen, du möchtest vielleicht mal Richter werden, du willst in die Politik gehen. Und jetzt suchst du dir natürlich auch so ein bisschen deine Fälle. Und der anklagende Staatsanwalt, also der das Verfahren auch geführt hat, der Sean O'Shea, das war natürlich so ein bisschen ein Karrieretyp und der hat natürlich über die New Yorker Presse das auch ein bisschen dann mitbekommen. Also in Dark Side of the Ring haben sie quasi gesagt, ja, da gab es dieses Foto an der Wand und da ist das FBI gekommen und hat gesagt, oh, da ist der Hulk Hogan und der Vince McMahon genau. Mit dem drauf, da müssen wir. Also ganz so war es nicht, sondern das war schon auch so diese mediale Berichterstattung in New York und da hat man sich halt offenbar gesagt, okay, das könnte ein prominenter Fall werden, da können wir ein Exempel statuieren. Das ist ein großes Thema, auch medial. Und da haben natürlich auch so Staatsanwälte sich so ein bisschen, wenn du halt Karriere machen wolltest, hast du ein bisschen auch so die Medienlandschaft und den Zeitgeist beobachtet, hat gesagt, wo kann ich mir denn einen Namen machen? Und da hat man offenbar gesagt, okay, da kriegen wir was zusammen. Der Sahorian hat schon ausgesagt, er hat dann Hogan und McMahon verkauft. Wir haben da mit dem FBI schon Ermittlungen entsprechend angestellt. Versuchen wir da sozusagen mal einen Fall zu basteln. Und sozusagen auf dieser Basis ist dann eben diese Anklage 1993 entstanden, um das auch so ein bisschen nochmal in den Kontext zu rücken, wie es dazu gekommen ist.
Genau, und da gab es ja dann auch verschiedene Anklagepunkte. Anklagepunkt 1 war beispielsweise, ja, dass sich Vince McMahon und Titan Sports gemeinsam mit George Sahorian verschworen haben, die FDA zu betrügen quasi, also an der vorbeizuarbeiten und ihr eigenes Geschäft zu machen, dass die gemeinsam verschreibungspflichtige Medikamente ohne Rezept verkauft haben. Wohlgemerkt, auch McMahon, ne? Da geht es auch darum, dass McMahon hier...
Da ging es wirklich um die Verschwörung. Und zwar sowohl von Vince McMahon als auch Titan Sports, also sozusagen der Firma, das war ja damals noch kein Aktienunternehmen, sondern wirklich eine Privatfirma, die hat zu 100% Vince McMahon gehört. Und Verschwörung, da gibt es auch ganz interessante legale Definitionen aus der damaligen Zeit, da müssen wir gar nicht drauf eingehen. Also Knackpunkt ist vielleicht, man kann sagen, so wie das definiert wurde, diese Verschwörung, heißt das, du musst nicht unbedingt zusammenarbeiten, sondern musst sozusagen, jeder muss für sich das gleiche Ziel verfolgen und davon profitieren, dann kann man das schon sozusagen als Verschwörung bezeichnen in diesem Kontext.
Genau, aber ganz wichtig ist hier, dass eben die Person Vince McMahon auch angeklagt wird. Nicht nur richtig. WWF, sondern eben auch Vince McMahon. Darum ging es mir jetzt hier vor allem auch. Und eben auch ein weiterer Punkt hier war dann eben, dass Steroide für andere Zwecke als der Behandlung von Krankheiten vertrieben worden wären. Und allein für diesen ersten Anklagepunkt wäre die Höchststrafe 5 Jahre Gefängnis gewesen.
Genau, und man hat sich da tatsächlich berufen, also das war offenbar das, wo man geglaubt hat, zumindest entsprechend belastendes Material zu haben, man hat das eingeschränkt, wirklich auf einen Zeitraum von 1985 beginnend, bis Februar 91 eigentlich, also bis kurz vor dieser, bevor man den Sahorian dann sozusagen auch festgenommen hat. Also das war mal der erste Punkt und diese Anklagepunkte, interessanterweise, da hat Jerry McDivitt damals an den Observer einen Leserbrief geschrieben und hat sozusagen diese ganzen Zusammenhänge erklärt. Da habe ich mir das dann auch entsprechend rausgeholt. Also insgesamt gab es 6 Anklagepunkte, ursprünglich so im Laufe der Zeit. Also ich glaube mal zuerst waren es 4, dann hat man welche zurückgezogen, dann haben wir 2 hinzugefügt. Ursprünglich gab es mal 6 Dinge. Und interessant war damals, den Dr. Sahorian hat man allerdings, und das hat auch der Jerry McDivitt damals gesagt, den hat man überhaupt in seinem Verfahren, also solch eine Verschwörung hat man dem nie vorgeworfen. Und man hat ihm auch nicht diesen Betrug an der FDA vorgeworfen, sondern das ist wirklich was, das hat man erst dem Vince McMahon vorgeworfen.
Nee, mach du ruhig weiter, also das sind ja hier die Anklagepunkte gehören dir, Herr Anwalt.
Was man dazu sagen muss, also ich lasse jetzt vielleicht ein bisschen was aus, man hat zuerst sozusagen Dinge gedoppelt. Man hat Vince McMahon und Titan Sports die gleichen Dinge vorgeworfen. Im Zuge dessen ist man irgendwie draufgekommen, na Moment, Vince McMahon ist Titan Sports, also dem gehört die Firma zu 100%. Der kann sich sozusagen, weil da ging es glaube ich auch darum, einer der Anklagepunkte war, dass Titan Sports sozusagen an Vince McMahon Steroiden geliefert hat. Da hat man dann gesagt, das geht ja gar nicht, der kann sich ja nicht an sich selber sozusagen Steroide liefern. Also man hat dann sozusagen diese Anklagepunkte, wo es darum ging, also der zweite Anklagepunkt ist dann am 24. Oktober 1989, ist auch ein interessantes Datum, das wir uns merken. Also das erste war diese Verschwörung, sozusagen da um gewinnbringend Steroide zu verkaufen. Und dann gab es 2 Anklagepunkte, da hat man sich einmal auf den 24. Oktober 1989 und einmal auf den 13. April 1989 bezogen. Und die Anklagepunkte haben gelautet, dass er sozusagen Steroide an einen bestimmten Wrestler weitergegeben haben soll. Wie gesagt, diese Titan Sports Bezüge hat man dann rausgenommen. Und man hätte auch noch, wir haben schon vorhin gesagt, im Saharan hat man sozusagen sein Gebäude, seine Praxis weggenommen. Ursprünglich gab es auch noch einen Punkt, wo drin stand, dass sozusagen im Falle einer Anklage auch der Firmensitz verfallen soll, also sozusagen versteigert werden kann mit allem, was da drin ist, also die Titan Towers. Es war damals ein Wert von 9,5 Millionen Dollar, also das hätte wahrscheinlich der WWF tatsächlich das Genick brechen können. Das Problem war zu dem Zeitpunkt, der da erwähnt wurde, diese Daten im Jahr 1989, zu dem Zeitpunkt haben die Titan Towers überhaupt noch nicht Vince McMahon bzw. Titan Sports gehört. Die haben das erst im April 1990 gekauft. Das heißt, der Punkt wurde dann auch fallen gelassen, weil er halt sozusagen nicht haltbar war. Also was übrig geblieben ist, ist eben dieser Anklagepunkt 1 mit der entsprechenden Verschwörung zwischen Vince McMahon, Titan Sports und George Sahorian und 2 Anklagepunkte jeweils im Oktober und im April 1989 sozusagen Steroiden zu besitzen und sie an einen Wrestler, und zwar konkret Hulk Hogan, weiterzugeben. Jetzt hast du schon gesagt, 5 Jahre wären sozusagen für diesen Verschwörungsanklagepunkt die Höchststrafe gewesen und jeweils 3 Jahre für diese Weitergabe. Das heißt, im Höchstfall hätte das geheißen 11 Jahre lang Haft für Vince McMahon. Das heißt, wenn wir jetzt denken, das war 1994 im Sommer, und wir gehen davon aus, Höchststrafe, man will ein Exempel statuieren, nichts vorzeitig raus wegen guter Führung oder sonst was, hätte das potenziell geheißen, wenn der die Haft jetzt auch ein bisschen später erst antritt, vielleicht im Herbst 94, hätte das geheißen, dass ein Vince McMahon bis zum Herbst 2005 hinter Gittern gesessen hätte, im Höchstfall. Und ja, maximal persönliche Geldstrafe gegen Vince McMahon wären auch nochmal $750.000 gewesen. Das heißt, vielleicht, wenn man sich das kurz vorstellt, eine WWF auch in dem Zustand, wie sie 1994 war, große Geldstrafen, vielleicht im blödesten Fall auch das Firmengebäude weg, also es ist dann weggefallen, aber und ein Vince McMahon, der sozusagen 11 Jahre lang hinter Gitter sitzt, na, da kann man sich schon mal vorstellen, wie vielleicht die Wrestling-Szene dann ausgesehen hätte. Was ist noch passiert? Natürlich ist das jetzt, also die Klage wurde zugestellt am 18. November 1993, gab es natürlich dann auch entsprechende Berichterstattung. Das Ganze hat sich halt gezogen, natürlich großer Fall und hin und her. Also Anklageschriften wurden mehrfach angepasst bis ins Jahr 94 hinein. Was allerdings schon mal passiert ist, ein Lokalsender in San Francisco hat gleich mal die Zusammenarbeit mit der WWF gekündigt. Jetzt war das damals so, heute haben wir natürlich Raw, SmackDown auf großen Fernsehsendern in den USA. Damals waren die Hauptprodukte noch so Sendungen wie Superstars und Challenge. Das heißt, das war nicht der eine große Kabelsender. Es gab zwar schon Raw, aber Raw war damals noch eher eine kleine Sendung, sondern man hat ein sogenanntes syndiziertes Format gehabt. Das heißt, man hat dann an ganz viele lokale Sender in den USA die Rechte verkauft oder verpachtet, und die haben das in ihren lokalen Märkten ausgestrahlt. Und da hat man Werbung gemacht, einerseits natürlich für die Hausshows in der Gegend, in der Region, wurden dann auch angepasste Promos, also San Francisco zum Beispiel, haben sie halt die San Francisco-Shows beworben, in New York die New Yorker etc. Und natürlich die Pay-Per-Views hat man dort beworben. Jetzt, wenn in einem wichtigen Markt wie San Francisco sozusagen mal dein Fernsehpartner wegfällt, na, dann verkaufst du dort schon mal deutlich weniger Pay-Per-Views, deutlich weniger Hausshows, und du musst natürlich Angst haben, das ist ein großer Sender, der hat ein gewisses Gewicht, das wird auch wahrgenommen. Im blödesten Fall gibt es eine Kettenreaktion, und du verlierst plötzlich deine TV-Präsenz in ganz, ganz vielen Märkten. Also das war mal ein großes Thema. Und was hat Vince McMahon noch gemacht? Also der hat da natürlich schon, Jerry McDivitt hat da zwar gesagt, ja, da haben wir uns drauf gefreut und endlich können wir zeigen, was wir können und dass wir unschuldig sind.
Im Nachgang kann man das immer leicht sagen. Ne?
Genau. ganz so locker hat es der Vince McMahon damals nicht gesehen. Einerseits hat man nämlich mal Linda McMahon 1993 zur Präsidentin gemacht. Also die hat sozusagen dann die Geschäfte auch geführt. Und interessanterweise Jerry Jarrett, das war ja auch ein bekannter großer Wrestling-Promoter, Vater von Jeff Jarrett, der hat zu der Zeit auch dann ungefähr bei der WWF begonnen, auch teilweise, das war sozusagen Vince McMahon, Jerry Jarrett und Pat Patterson waren damals so dann die Kreativleute. Und das Ziel war ganz klar, der ist auch wirklich nach Connecticut gezogen, der hat teilweise im gleichen Haus mit Vince McMahon gelebt. Und das Ziel war damals eigentlich, also sollte Vince McMahon verurteilt werden und ins Gefängnis gehen, dann hätte Jerry Jarrett sozusagen die WWF führen und übernehmen sollen und sozusagen das Schiff auf Kurs halten, solange McMahon nicht da ist. Der hat aber auch gesagt, er hat das ganz schlecht ausgehalten, McMahons sozusagen pausenlose Arbeit. Und ist interessanterweise auch schon im Juni 94, also bevor der Fall dann wirklich verhandelt wurde, ist er wieder zurück nach Tennessee gegangen. Es war zwischenzeitlich aber wirklich der Plan, sozusagen, dass der die neue Nummer 1 bei der WWF wird.
Ja, ja, ja. Also da hat man intern auch sehr früh reagiert, finde ich. Also auch Linda McMahon schon im Mai 93 hier in die Position der Präsidentin von WWF gerückt worden, obwohl erst im November quasi die offizielle Anklage kam. Also diese ganze
Entwicklung. Da hat man offenbar auch das mit Jerry Jarrett, ich habe mir das auch gedacht beim Recherchieren, und gedacht, da hatte man wohl schon so ein bisschen einen Riecher, ja. Da wird auf jeden Fall was kommen.
Ja, genau. Und das finde ich halt so interessant. Und wir gehen jetzt wieder ein bisschen weiter in Richtung Sommer 1994. Das ist ja auch eine besondere Zeit gewesen, ne, wenn man sich das überlegt. Das war die Zeit, da ist Hulk Hogan natürlich bei der WCW aufgeschlagen. Die WCW wirbt sehr aktiv und aggressiv, nicht nur mit dem Comeback von Hulkamania, sondern auch mit dem Dream Match, was es bei der WWF nie gegeben hat. Der Bash at the Beach 94 steht bevor mit Hulk Hogan gegen Ric Flair, mit Shaquille O'Neal, mit Mr. mit dabei und große Star-Power. Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit auch für die Wrestling-Company WWF. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich jetzt auch viele Gelder in die Kosten für den Prozess hier reingelaufen sind. Und da gibt es verschiedene Aussagen. Also Bruce Pritchard sagt in Something to Wrestle, dass insgesamt dieser Prozess die WWF 6 Millionen Dollar gekostet haben soll. Der Wrestling Observer berichtet 1994 davon, dass es 3 Millionen gewesen sein sollen. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn wir uns das jetzt anschauen, Titan hat in den Jahren bis 1993 maximal 6 Millionen im Jahr Gewinn noch vor Steuern gemacht. Also das ist schon eine enorm hohe Summe, die quasi jetzt hier in diesen Prozess fließt.
Also gerade wenn man sich jetzt ansieht, diese aktuellen Anschuldigungen, die wir gegen Vince McMahon hatten letztes Jahr, der dann mal so, wo jetzt allein, glaube ich, die Ermittlungen, ja, was hatten wir, ich glaube, 17 Millionen Dollar ausgemacht haben, was aber bei dem Volumen, das WWE heute umsetzt, ja kaum ins Gewicht fällt. Also da sieht man schon so eine ganz andere Zeit mit 6 Millionen Gewinn im Jahr damals.
Ja, genau das. Und das hat die Promotion wirklich auch in Schieflage gebracht. Zum einen resultierte das unter anderem in einem halboffiziellen Hiring-Stop, laut Bruce Pritchard. Der erzählte dann, ja, wir haben zu der Zeit, wollten wir keine neuen Leute mehr von außen reinholen. Der hat natürlich auch ein bisschen Angst gehabt, dass da noch jemand anders aussagen könnte, dass hier jemand anders reingeschleust werden könnte, der wirklich Informationen nach außen tragen würde. Das heißt, man hat erstmal weniger Talent reingeholt. Zugleich hat man es aber auch so gemacht, dass man ja Gehälter kürzen musste. Also da wurden ja, bei Mitarbeitern, aber auch bei Wrestlern wurden die Gehälter gekürzt. Außerdem gab es auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der WWF, von Titan Sports selbst, Abgänge, weil die gesagt haben, ich will nicht für so einen Laden arbeiten. Ich will nicht für einen angeklagten Drogendealer Vince McMahon arbeiten, so nenne ich es mal ganz plakativ. Und ja, also Bruce Pritchard in Something to Wrestle hat selbst, wenn man sich das anhört, einen Conrad Thompson einige Male überrascht, weil Bruce Pritchard auch gesagt hat, hier von wegen Hexenjagd, dass er auch ja, der Regierung vorgeworfen hat, dass sie Berichterstatter aktiv auf McMahon und die WWF angesetzt hat, dass sie und das unter anderem auch Berichterstatter quasi in das Privatgelände, auf das Privatgelände, in das Haus quasi von den McMahons eingedrungen sind, auf welchem Weg auch immer, Fotos gemacht haben und so weiter und so fort. Also schon sehr interessante Geschichte. Aber das ist eine andere Sache. Wir kommen jetzt mal hier zum Prozess. Und der begann am 5. Juli 1994. Und ein Vince McMahon war natürlich ebenfalls zugegen, lieber Markus. Aber der hatte hier eine Halskrause. Und also natürlich.
Es war natürlich, also wie in einem schlechten Film eigentlich, da kommt sozusagen der Hauptangeklagte mit der Halskrause, um natürlich ein bisschen auch wahrscheinlich Mitleid zu erregen, oder der arme angeschlagene Mann wird hier noch durch die Mangel gedreht. Also das war jetzt nicht so, wie man es in manchen Sitcoms sieht, wirklich eine Fake-Halskrause. Der hatte eine Nacken-OP, also der war ja auch in jungen Jahren, hat er wirklich Kraftsport betrieben, macht er ja bis heute, Gewichtheben etc. und hat da offenbar immer so Übungen gemacht, die sozusagen so, wo Gewichte irgendwie so nach hinten über den Nacken irgendwie gehoben wurden. Das hat den Nacken geschädigt, da hat er einen Bandscheibenvorfall auch, und diese OP, die war sozusagen, also die war jetzt nicht lebensnotwendig, aber die sollte schon irgendwann mal gemacht werden. Und der Vince McMahon hat das dann quasi so argumentiert, warum gerade jetzt, hat er gesagt, naja, ich bin jetzt sowieso sozusagen durch diesen Prozess außer Gefecht, weil normalerweise hat er ja auch kommentiert bei Superstars und bei Challenge, bei Raw, und hat ihm gesagt, naja, und ich möchte halt nicht mit dieser Halskrause sozusagen in meiner eigenen Show im Fernsehen sein, weil das wird vielleicht ablenken und dann fragt man sich, warum. Und jetzt hat er gesagt, naja, dann schlage ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe, dann lasse ich diese OP doch sozusagen im Sommer 1994 durchführen und gehe halt dann zum Prozess mit dieser Halskrause, weil die ist ja medizinisch notwendig, das kann ich entsprechend auch nachweisen. Aber war natürlich ein, ja, wie das erste Mal so aufgetaucht ist im Gerichtssaal, haben die Leute natürlich auch entsprechend reagiert. Also der Prozess übrigens, also Prozesse sind ja öffentlich in den USA genauso wie ja auch in Deutschland und in Österreich, kann ja jeder hingehen. Also natürlich gab es gewisses Medieninteresse. Da waren aber natürlich auch entsprechend Fans vor Ort, die halt einfach interessiert waren, die vielleicht gedacht haben, hole ich mir das eine oder andere Autogramm vielleicht noch nebenbei ab. Dann gab es ein paar Wrestler, die natürlich zugesehen haben. Also ist alles recht zivilisiert, sind jetzt nicht irgendwie die Headshrinkers in ihrer ja, samanischen Outfit aufgedacht. Wobei, eine interessante Geschichte, da gibt's, das ist übrigens ein Anspieltipp, im Chris Jericho Podcast gibt's eine Folge von 2021, glaube ich, nachdem die Darkseid-Folge auch ausgestrahlt wurde. Da waren Wade Keller und Dave Meltzer zu Gast. Die waren ja beide auch sozusagen vor Ort. Und da haben sie erzählt, so eine kleine Anekdote, Affa war dort, also wir sehen schon, keine Folge Headlock ohne irgendeinen Samanenbezug.
Das stimmt.
Ja. Und Affa ist irgendwie so in der letzten Reihe gesessen und hat so Richtung der Jury immer wieder geblickt und hat quasi so Mundbewegungen gemacht, also hat quasi ohne was zu sagen immer die Worte geformt mit seinem Mund so not guilty, also nicht schuldig, hat gerade irgendwie versucht, die Jury irgendwie offenbar zu beeinflussen. Ansonsten die Wrestler, die vor Ort waren, sollen sich relativ zivilisiert verhalten haben, aber es war halt natürlich, ich sage jetzt mal, nicht so das typische Gerichtspublikum. Es gibt ja auch so Leute, die gerade teilweise Leute in der Pension, die halt gern zu Gericht gehen, weil sie da interessiert sind an den Fällen, sondern das war halt schon ja, da waren Medienleute dort, da waren Wrestling-Fans dort. Und für die Wrestling-Fans war natürlich, das muss man auch dazu sagen, ein Vince McMahon natürlich quasi das Babyface. Also die wollten natürlich nicht, dass ihr WWF-Held da angeklagt wird. Das heißt, da gab es halt dann ein bisschen bizarre Szenen, wo man halt quasi dem Angeklagten auch ein bisschen zugejubelt hat zwischenzeitlich.
Ja, das ist ohnehin eine ganz kuriose Geschichte. Und man muss sagen, die Aussagen, die hier getätigt worden sind, gerade von den Wrestlern, die unterstreichen eben nochmal das, was wir eingangs schon angesprochen haben, eben, dass zum damaligen Zeitpunkt Steroide zum täglich Brot gehört haben. So habe ich es gerade eben schon formuliert, so formuliere ich es jetzt gerne nochmal. Da hat sich zum Beispiel der Warlord geäußert und hat dann eben gesagt, ja, ich habe Steroide genommen, aber nicht von Zahorian, die waren mir viel zu teuer. Das fand ich genau. Übrigens super. Das fand ich super. Man muss vielleicht noch sagen, bevor wir jetzt, ich bin ein bisschen gesprungen, Entschuldigung, bevor wir jetzt hier zu den Zeugenaussagen kommen, dann, WWF hat ja nochmal, beziehungsweise da wurde das Legal Team wurde ja nochmal neu aufgestellt. Also es wurde ja noch eine weitere ehemalige Staatsanwältin hier mit reingeholt. Jerry McDavid vertrat dann die WWF und Laura Brevetti, auch das ist ein wichtiger Name, die vertrat dann Vince McMahon persönlich. Man hat also es hier aufgeteilt. Jerry McDavid hat es auch so dargelegt, so ja, dann konnte man sich die Bälle zuspielen. Wir hatten mehr Möglichkeiten hier bei Zeugenaussagen auch damit zu interagieren.
Das war für uns besser. Vor allem im Hinblick auf Hulk Hogan hat man das eigentlich gemacht. Also Hulk Hogan war sozusagen einer der Kronzeugen. Und da hat man gesagt, naja, Jerry McDavid, das wäre ein Interessenskonflikt. Der hat ja, wir erinnern uns, den Hulk Hogan im Zahorian-Verfahren vertreten. Wenn er jetzt sozusagen seinen eigenen ehemaligen Mandanten da ins Kreuzverhör nimmt, das wäre ein Interessenskonflikt. Deswegen hat man gesagt, also sozusagen elegante Lösung. Er vertritt eben Titan und die Laura Brevetti, die vertritt den Vince McMahon, weil die hat vorher, da gab es sozusagen kein Geschäftsverhältnis, kein Anwaltsprivileg, sonst irgendwas mit Hulk Hogan. Und die kann sozusagen, wenn es notwendig ist, den Hulk Hogan auch so richtig in die Mangel nehmen. Die war dann übrigens viele Jahre später, 2013 bis 2015, war die tatsächlich dann nochmal bei der WWE angestellt als Chefanwältin und sozusagen Abteilungsleiterin der Rechtsabteilung. Und ja, hat dann auch sozusagen gab es diesen Rückbezug nochmal.
Genau, und die Aussagen der Wrestler, die hier eben in den Zeugenstand gerufen worden sind, die waren eigentlich einhellig. Also da wurde von keiner Seite bestritten, dass man Steroide nimmt. Also der Ultimate Warrior hat zum Beispiel gesagt, dass 90% des Rosters auf Steroiden sind. Und Rick Root hat das auch bestätigt. Sogar ein Nails, von dem man sich auch erwartet hat, dass der hier kritisch die Sache angeht, hat eben auch bestätigt, dass er Anabolika nimmt. Problem war hier, man hat von ihm erwartet, dass er stärker in Richtung Vince McMahon schießt. Das Problem war, dass er eben aber nicht unabhängig gewesen, sondern dass er voreingenommen gewesen ist. Er wurde zuerst gefragt, das ist eine Aussage von Dave Meltzer, er wurde zuerst gefragt, so, hegen Sie Animositäten gegen Vincent K. McMahon? Und dann hat er erstmal gesagt, nein. Und dann meinte dann jemand so, ich glaube, der weiß nicht genau, was Animositäten bedeutet. Fragen Sie deutlicher. Dann so, hassen Sie Vince McMahon? Ja.
Genau, also bei Nails muss man dazu sagen, der hatte ja nur eine relativ kurze Zeit bei der WWF 1992, 93, für die, die ihn nicht kennen. Der hatte das Gimmick eines Sträflings, und zwar eines, der hatte eine Fehde mit dem Big Boss Man, also der Big Boss Man war sozusagen der Polizist in der WWF. Und da gab es sozusagen eine vermeintliche Vorgeschichte, dass der Big Boss Man den im Knast regelmäßig verprügelt hat, und dann ist er plötzlich mal bei einer Show aufgetaucht und hat eben den Big Boss Man verprügelt. Hat diese Fehde dann gehabt, hätte dann, glaube ich, mit dem Undertaker ein Programm haben sollen, und der ist halt aufgetreten mit einem, so wie man es halt aus Filmen kennt, mit so einem orangenen, ja, Jumpsuit, Ganzkörperausrüstung. Also ich glaube, die Ärmel waren kurz, aber der Rest vom Körper war komplett bedeckt. Also der ist da quasi mit seinem Sträflings-Outfit auch in den Ring gekommen. Und der hat, also was man eigentlich wollte, seitens der Anklage irgendeinen Wrestler dazu bringen, dass er nicht nur sagt, ja, ich habe Steroiden genommen, sondern dass er konkret sagt, Vince McMahon hat mir konkret die Anweisung gegeben, Steroide zu nehmen.
Oder hat mir welche verkauft
am besten. Oder hat mir welche verkauft am besten, genau. Aber man wollte quasi diesen Zusammenhang schaffen, dass Vince McMahon gesagt hat, wenn du in der WWF arbeiten willst, wenn du es hier zu was bringen willst, genau, dann musst du Steroiden nehmen. Und da hat sich kein einziger Wrestler gefunden. Also man hat am Anfang hat man auch gesagt, gibt ja immer diese Eröffnungsplädoyers, wo ihm die Anwälte sagen, wir werden in diesem Verfahren Folgendes aufzeigen und das und das und das. Und der Sean O'Shea hat zum Beispiel konkret Rick Root genannt und hat gesagt, Rick Root wird hier in diesem Verfahren aussagen, dass Vince McMahon ihn aktiv dazu aufgefordert hat, dass er sozusagen die Steroiden, auch der wollte Kinder bekommen mit seiner Frau, hat die Steroiden da abgesetzt, und angeblich habe Vince McMahon zu ihm gesagt, er soll sofort sozusagen wieder zu stoffen beginnen, weil er halt einfach nicht mehr wie ein Wrestler aussieht. Und das wurde sozusagen in Aussicht gestellt. Nur all diese Wrestler sind natürlich auch nicht blöd. Und jeder weiß natürlich, wenn ich das sozusagen gegen Vince McMahon aussage, dann bekomme ich nie wieder einen Job, also zumindest nicht bei ihm. Das heißt, es hat sich tatsächlich kein einziger Wrestler in keinem Kontext gefunden zu sagen, ja, will ich. Ich meine, die meisten haben gesagt, das braucht mir ein Vince McMahon nicht sagen. Ich schaue mir das WWF-Produkt in den 80ern an und dann weiß ich ganz genau, was von mir erwartet wird, weil sozusagen im Land der Muskelberge, wenn ich da als 90-Kilo-Wrestler herkomme, habe ich nie irgendwie eine Chance. Das heißt, wenn ich da mithalten will, dann werde ich das machen. Und natürlich hat sich zum Beispiel sehr schnell herausgestellt, ja, wenn ich was brauche, dann gibt es zum Beispiel in Pennsylvania einen Dr. Zahorian. Darf man jetzt aber auch nicht sozusagen sagen, dass er jetzt der einzige Drogenarzt, also ganz und gar nicht. Gerade diese Ärzte, die irgendwie gern mit Celebrities, mit Wrestlern, mit Stars, mit Sportlern befreundet sein wollen, die hattest du überall. Also da gab es Wrestler in den 80ern, die haben damit geprahlt und haben gesagt, ich habe in jeder Stadt in den USA, wo ich auf Tour bin, einen Arzt, der mir alles besorgt und alles verschreibt, was ich möchte. Das war entsprechend völlig klar. Das heißt,
plus auch Bodybuilder-Szenen, darfst du auch nicht unterschätzen. Also das hat ja der Warlord so ein bisschen angedeutet, wo er gemeint hat, so, nee, ich habe bei The Horian nie gekauft, der war mir zu teuer. Bei dem hat es viermal so viel gekostet wie bei meinen Quellen.
Genau, der hatte irgendwie Quellen in Europa nämlich offenbar und hat gesagt, genau, bin nicht davon ausgegangen, das Zeug ist gut, weil es kommt aus Europa. Ne? Und Europa war damals ja auch so ein bisschen weiß ich nicht, was man sich da gedacht hat, wahrscheinlich wegen Osteuropa, Westeuropa, dachte man sich, die haben dort das gute Zeugs für ihre Sportler. Keine Ahnung, was den Warlord da geritten hat, aber der hatte auf jeden Fall sozusagen seine eigenen Quellen, der war nicht auf den Zahorian angewiesen. Und bei Nails muss man noch dazu sagen, also da gab es dann auch einen Vorfall, ich glaube 1993 Backstage, der wollte mehr Geld haben, McMahon hat gesagt nein, dann hat er den wirklich Backstage bei einem TV-Taping attackiert, gab es dann auch eine Anklage zumindest der WWF gegen ihn, das heißt, da gab es wirklich böses Blut im Vorfeld und das ist der einzige, der sozusagen da gegen McMahon wirklich ausgesagt hat. Nur hat man den halt sehr schnell, festgestellt, dass der halt befangen war und die Aussage daher halt mit Vorsicht zu bewerten war. Also so viel zu Nails, zu Kevin Wackholz.
Genau. Da hat man ihm übrigens auch noch vorgeworfen, so warum musst, sollst du denn Steroide nehmen müssen, wenn du eh einen Ganzkörperanzug trägst? Denn der Körper ist doch bei dir gar nicht so wichtig. Ne? Das ist auch noch so ein Ding. Deswegen war das sehr schwammig und gerade, es gab, wie du schon richtig gesagt hast, keine Aussage, die wirklich so auf diese Anklage 100% hingedeutet hat. Und alles deutet da eben darauf hin, ja, im Wrestling werden Steroide konsumiert. Das gehört dazu. Das ist Teil des Berufs sozusagen. Auch dieser Druck, den Brian Blair angesprochen hat, der wurde dann nochmal aufgegriffen. Immer wieder, auch ein Big John Studd zum Beispiel hat das dann gesagt, wir müssen danach was aussehen. Das
also auch Bret Hart zum Beispiel. Ich kann mich erinnern in der Biografie, in dem Buch von Bret Hart von 2005, da spricht halt davon, ich glaube, der ist auch 1984, 85 dann zur WWF gekommen, nachdem ihm Stampede verkauft wurde. Der war sozusagen eins der, ja, der Bedingungen von Stu Hart, war sozusagen, dass ihm Bret Hart, British Bulldog, Davey Boy Smith, Dynamite Kid und Jim Knight hat da bei der WWF unterkommen müssen. Und da sagt er halt auch, also der Vince McMahon hat ihm quasi bei der ersten Show Backstage gesagt so, ja, na, ich weiß schon, ich habe schon gesehen, bist ein guter Wrestler, aber bei mir hier, der hat aber auch nicht gesagt, nimm Steroide, sondern Vince McMahon hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, so in der Art zu ihm gesagt, aber ich lege natürlich Wert auf einen guten Körperbau, das heißt, schau, dass du halt ordentlich Zeit im Fitnesscenter unterbringst.
Ja, also das hat man dann auch sehr gut im Vorfeld verpackt, quasi, dass man das nie so direkt gesagt hat, ne, so jetzt stopf mal ein bisschen mehr, sondern das wurde immer ein bisschen umschrieben und dadurch war es dann nie so eindeutig, dass das dann vor Gericht auch wirklich 100% hieb- und stichfest gewesen ist. Was natürlich dann noch interessant gewesen ist, Markus, ist, dass man ja auch hier George Saharian nochmal wirklich aus dem Gefängnis geholt hat und in den Zeugenstand gerufen hat und der anscheinend auch im Vorfeld eine ziemlich wilde Odyssee noch gehabt hat, ohne zu wissen, was da mit ihm auch passiert.
Ja, wobei diese Odyssee, das war bei Dark Side of the Ring ein bisschen
das klang ein bisschen merkwürdig.
Ja, da hat man nämlich gesagt, er wurde irgendwie 44, also Jerry McDivitt hat gesagt, er wurde irgendwie 44 Tage lang durch verschiedene, also von dem Gefängnis, in dem er war, durch verschiedene Gefängnisse und teilweise Hochsicherheitstrakte geschleust. Ich glaube, da ging es aber nicht tatsächlich um den Prozess, der im Juli begonnen hat, sondern, bin jetzt auch kein Jurist, aber es gibt eben auch immer wieder so Voranhörungen und so Geschworenenprozesse, so Vorprozesse. Und da gab es zwei Termine im April 1994 schon. Und ich glaube, so wie ich das dann auch aus der Berichterstattung und der damaligen Zeit rausgelesen habe, war das, glaube ich, einer dieser Vortermine. Also da hat man ihn irgendwie hingebracht. Beim ersten Vortermin wusste er tatsächlich offenbar noch nicht, was man da jetzt überhaupt von ihm möchte, was man von ihm erwartet. Da hat auch ein bisschen gewisse Dinge ausgedrückt. Und dann ist ihm sozusagen gedämmert, worum es hier eigentlich geht. Und beim zweiten Termin war er dann schon irgendwie deutlich klarer. Also ich glaube, das war so der die Geschichte. Also im Hauptverfahren hat er dann, glaube ich, 2 Tage lang oder so wurde er befragt. Und ja, also da gab es ihm so Sachen wie, haben Sie mit Vince McMahon über Steroiden gesprochen? Und er hat gesagt, zuerst nein. Und dann hat er gesagt, ja, also es gab schon so immer wieder mal so kurze Gespräche, aber das waren halt wirklich so 1-2 Minuten. Und angeblich hat er gesagt, er war da mal Backstage bei Vince McMahon und der Vince McMahon hat ihn, glaube ich, gefragt, ob er halt auch irgendwie andere Drogen, also jetzt so, ich sag mal, Partydrogen, Kokain oder sowas verkauft. Und da hat er gesagt, nein, also quasi nur Medikamente. Und Saharian behauptet, er hat den Vince McMahon halt gefragt, soll ich damit aufhören? Und der McMahon hat gesagt, nein, passt schon, mach nur. Aber es konnte eben auch, also auch von seinen Behauptungen, es konnte da jetzt nie irgendwie bewiesen werden oder nachgewiesen werden, dass es da irgendeine Art von tatsächlicher Verschwörung gibt. Das heißt, es hat sich da niemand dran bereichert. Also außer der Saharian selbst. Aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, wir machen gemeinsame Sache. Wir teilen uns irgendwie das Geld oder der McMahon schickt die Leute speziell hin oder der Saharian verkauft es an McMahon und der McMahon verkauft es an seine Wrestler weiter. Also das waren so Dinge, das wollte man dem Vince McMahon gerne nachweisen. Das hat sich aber alles als haltlos erwiesen. Also man konnte nur beweisen, ja, der Saharian hat Steroiden und andere Medikamente verkauft. Das wusste man aber eh vorher schon. Aber man konnte diesen Zusammenhang, dass man da irgendwie dem Vince McMahon eine wie nennt man das denn im juristischen Kontext, sozusagen eine Absicht irgendwie nachweisen konnte, das war halt nicht gegeben.
Genau. Und bei Dark Side of the Ring klingt das so, als wenn man ihn da 44 Tage so weich gekocht hätte. Also so, er ist in Handschellen von einem.
Na, ganz im Gegenteil, weil in der Berichterstattung im Observer, die ich gelesen habe, hat es dann sogar den Vorwurf gegeben, seitens der Verteidigung, also seitens Jerry McDivitt und Laura Brevetti, dass es Zahori nicht sozusagen, dass die jetzt bessere Haftbedingungen bekommen hat, sei das sozusagen hier mit der Anklage kooperiert, konnte man aber auch sozusagen nicht beweisen, weil der wollte natürlich auch, der hat halt irgendwie versucht, irgendwie in bessere Umgebungen zu kommen, vielleicht schon Wochenende rauszudürfen, früher rauszudürfen. Da ist man aber hart geblieben, also ich glaube, der hat tatsächlich seine ganze Strafe abgesessen, weil man an dem halt wirklich ein Exempel statuieren wollte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht da die Haftbedingungen oder sowas ein bisschen erleichtert wurden, weil er da eben kooperativ war. Und eins der Argumente, wo er gemeint hat, das hat er auch gegenüber dem Vince McMahon erwähnt, auch weil wir gehört haben jetzt schon, dass er relativ teuer war, mit dem, was er verkauft hat. Und da hat er aber gesagt, naja, wenn sie bei mir kaufen, dann kann es aber sicher sein, dass sie zumindest eine medizinisch einwandfreie Ware bekommen, also die wirklich von den Pharmafirmen herrührt und nicht irgendein gepanschtes Zeugs vom Schwarzmarkt. Das heißt sozusagen, bei mir sind sie quasi auf der sicheren Seite und kriegen den guten Stoff.
Ja, naja, es geht so. Das kommt ja später auch noch raus, dass das anderer Stoff gewesen ist. Aber wir haben noch ein paar Zeugen, die wir hier durchgehen müssen. Und da kommt natürlich erstmal McMahons persönliche Assistentin Emily Feinberg.
Die Hauptzeugen sind das jetzt eigentlich, auf die wir kommen. Genau.
Ehemaliges Playboy-Model, das ist ganz interessant, das hast du rausgefunden, war von Juli 1987 bis September 91 bei Titan Sports angestellt.
Entschuldigung, aber alles, was wir jetzt über Vince McMahon wissen, glaubst du wirklich, der hält sich einen Vorzimmerdrachen? Aus der Sicht aus dem Jahr 2022, 2023 würde ich dir sagen, natürlich ist die Assistentin von Vince McMahon ein Playboy-Model, was denn sonst?
Genau, und die führt dann hier eben auch aus, dass es eben Bestellungen bei Dr. Sahorian gegeben hat. Die weist da also auf Stenografieaufzeichnungen hin.
Für die, die nicht mehr wissen, was Stenografie ist, also wir sind ja auch schon ältere Herren. Ich habe es nicht mehr gelernt in der Schule, aber ich weiß es noch. Stenografie ist sozusagen, also das war gerade so im Umfeld der, sage ich mal, Assistentinnen, Sekretärinnen etc. Das waren auch damals fast durchgängig weibliche Berufe in den 70er, 80er, 90ern. Das war sozusagen so eine Art Kurzschreibesystem. Also da hast du so mit gewissen Punkten, Strichen, Kurzformulierungen, hast du sozusagen deine Diktate und deine Notizen dir aufgenommen und hast sie halt dann sozusagen in der Langversion, damals wahrscheinlich noch auf der Schreibmaschine, dann ausgeführt. Aber die hat da ihre Notizbücher aus der damaligen Zeit, jetzt interessanterweise auch nachdem sie das Unternehmen verlassen hat, ist sie da irgendwie nochmal zurück und hat sich die geholt, wie auch immer das funktioniert hat. Hatte die dann einige Zeit und hat sie dann sozusagen der Anklage übergeben. Aber da wurde halt umfangreich aus ihren Stenografie-Kurzaufzeichnungen wurde da einiges zitiert in Bezug auf Drogenbestellungen, wann welche Drogen wie gekommen sind, was für Nadeln, was für Dinge nachbestellt werden mussten. Die hat das auch sozusagen im Kühlschrank im Büro von Vince McMahon aufbewahrt, hat dann teilweise auch Notizen gemacht, wenn der McMahon zu irgendwelchen TV-Tapings fährt, was er da für Nadeln und für Dinge mitbraucht. Also da gab es sehr, sehr umfangreiche Aufzeichnungen, wie da welche Drogen bestellt und verteilt wurden.
Genau das. Aber das hat auch die Anwältin, also Laura Brevetti, souverän abgewehrt sozusagen. Also alle Aussagen, die da kamen, hat sie wohl sehr geschickt ausgekontert sozusagen, sodass auch das wiederum nicht so eindeutig gewesen ist, wie sich das die Anklage erhofft hatte. Also auch da gerade die Punkte mit Verkauf und so weiter und so
fort. Ja, vor allem, also man konnte auch nie auch da aus diesen Aufzeichnungen, es ging ganz klar heraus. Es wurden Drogen, also Medikamente, Steroiden wurden ans Büro von Vince McMahon geliefert. Der hat sie dort zum Eigengebrauch verwendet. Genau. Und das, was der Hulk Hogan auch später sagen würde, also der hat sie auch nicht irgendwie weiterverkauft oder so, sondern das sind teilweise sowohl die Bestellungen für Vince McMahon als auch die Bestellungen für Hulk Hogan wurden sozusagen in die Titan Towers geliefert. Die haben sich das Zeug dort aufgeteilt. Dann ganz brüderlich hat Hulk Hogan dann auch in seiner Aussage gesagt, so, ja, manchmal ist mir ein bisschen was übergeblieben, manchmal ist ihm ein bisschen was übergeblieben, dann hat man halt sich das mal aufgeteilt und gesagt, brauchst du gerade was, ich habe da gerade noch ein bisschen mehr. Aber es konnte jetzt nie nachgewiesen werden, sozusagen, dass das jetzt irgendwie bewusst, also jetzt im Sinne von einem Drogendeal mit Gewinnabsicht irgendwie weiterverkauft wurde oder irgendwas in diese Richtung, sondern man konnte sagen, ja, natürlich, die haben bestellt, das wusste man aber ohnehin schon, die haben Sachen auch bekommen, das wurde geliefert, das wurde auch benutzt, das ist entsprechend dokumentiert. Also irgendjemand sagen, nein, habe ich nie genommen, das geht jetzt nicht mehr. War zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht illegal. Wir erinnern uns, dieses Gesetz ist im Februar 91 in Kraft getreten. Wir sprechen hier aber von dem Zeitraum bis 1989. Das heißt, auch mit diesem Punkt, der Besitz ohne medizinische Indikation ist strafbar, auch das greift hier nicht rückwirkend, weil Gesetze natürlich einfach nicht rückwirkend vollzogen werden können.
Ja, also hier muss man auch ganz klar sagen, Hogan hat auch zugegeben, dass er Steroide genommen hat, aber eben erneut dieser Anklagepunkt mit dem Verkauf von Steroiden oder anderen Drogen durch Vince McMahon, das verneint er eben auch, sondern wie du gesagt hast, ne, dann teilt man sich das halt, wie man das eben so tut. Das heißt, keine der großen Aussagen hat hier in Richtung der Anklage gezündet, muss man sagen. Also die ganzen Hauptankläger, die Aussagen der Wrestler, eigentlich gemeinhin alle sind sich einig, es wurden Steroide genommen, aber wir haben die nicht von Vince McMahon bekommen, Vince McMahon hat uns die nicht verkauft und so weiter und so fort. Diese ganzen Anklagepunkte wurden hier nicht aufgegriffen. Das sorgt eben auch dafür, dass natürlich dann der Richter, damals Jacob Mischler, nicht besonders glücklich damit gewesen ist, weil er gesagt hat, hier, das führt ja alles zu nichts.
Ja, er hat gesagt, also ihr habt hier ganz was anderes zu Beginn präsentiert und er hat gesagt, ich habe einen wasserdichten Fall und es wird dieses und jenes aufgezeigt werden und nichts davon könnt ihr eigentlich liefern.
Genau das. Und dann gab es ja auch noch eine ganz interessante Personalie, Markus, die kannst du vielleicht nochmal ganz kurz so aufgreifen, weil da gab es den Ehemann von der Laura Brevetti, also von der Anwältin, das war Marty Bergman damals.
Genau.
Und also, der hat ja ganz komische Dinger gedreht und sich als sonst wer ausgegeben.
Genau, also mich hat's beim Lesen sehr erinnert, ich weiß nicht, wer von euch Better Call Saul gesehen hat, aber ich stelle mir den als so eine windige Figur vor. Genau, Laura Brevetti ist sozusagen eine hochdekorierte, seriöse Anwältin, die verheiratet ist mit einem gewissen Marty Bergman, das wusste aber kaum jemand offenbar, wahrscheinlich aus gutem Grund. Und dieser Marty Bergman, das ist aber erst über ein Jahr später, gab es dann auch wieder in der New York Post im November 95, also schon über ein Jahr nach Verhandlungsende, gab es einen Bericht über diesen Marty Bergman. Der wurde dort bezeichnet, ich habe es mir wirklich herausgeschrieben und übersetzt, als eine Kombination aus Journalist, Privatdetektiv, Medienmanipulator und Spitzel, der den Ruf hat, schmutzige Informationen über Leute zu finden und diese an diejenigen zu verkaufen, die sie gebrauchen können. Von Politikern über FBI-Agenten bis hin zu Anwaltskanzleien. Also so einen Typ stellen wir uns mal vor unserem geistigen Auge vor. Der hat unter anderem die Emily Feinberg, also diese zitierte ehemalige Assistentin von McMahon, kontaktiert und hat sich dort ausgegeben als Produzent von 60 Minutes. Also es war damals so ein ganz großes Doku-Format in den USA, eine der meistgesehensten Sendungen. Hat sich teilweise ausgegeben als Produzent von also quasi als Hollywood-Agent, da möchte man einen Film drehen, da möchte man vielleicht ein Buch veröffentlichen, sie soll doch auspacken, sie soll ihm doch ein bisschen was erzählen, was sie so weiß. Also sein Bruder tatsächlich war einer der Produzenten von 60 Minutes, der war da auch irgendwie, also er war halt offenbar auch in Hollywood und im Fernsehen, im Medienbereich gut vernetzt, hat auch als Journalist gearbeitet, hat zum Beispiel auch während des Prozesses quasi so Schmierenkampagnenartikel gestartet gegen diesen Sean O'Shea, gegen den Chefankläger und hat quasi geschrieben, ja, da ist da irgendwie in sexuelle Missbrauchsfälle verwickelt. Also der hat da sozusagen versucht irgendwie rauszufinden, was die Zeugen so wissen, teilweise versucht auch die Zeugen zu manipulieren. Wahrscheinlich, wenn jemand darauf eingestiegen wäre, hätte man dann vor Gericht sagen können, na, sie haben ja sogar schon ihre Geschichte an Hollywood verkauft, sie sind nicht glaubwürdig. Und die Laura Brevetti, eben gerade bei diesem Kreuzverhör mit der Emily Feinberg, hatte man offenbar im Gerichtssaal mehr oder weniger das Gefühl, die kann fast Gedanken lesen, die hat auf alles eine Antwort parat. Und ja, man hat das halt dann, da ist nie irgendwas rausgekommen. Also ich habe auch versucht, dann noch zu recherchieren, ist mit diesem Marty Bergman, ist der irgendwann mal verurteilt worden, war da irgendwas? Also es gab dann schon FBI-Ermittlungen gegen ihn, aber offenbar hat es nicht für eine Anklage gereicht. Aber offenbar hat der so ein bisschen, gerüchteweise es nie bewiesen, aber vielleicht so ein bisschen seiner Frau und damit auch der WWF zugearbeitet und mal so ein bisschen, versucht, was er so rausfinden kann über die Zeugen der Anklage. Also auch das so ein interessanter Nebenstrang und passt natürlich auch super ein bisschen in dieses ganze Sleazy-Wrestling-Business mit hinein.
Ja, ganz absurd, ganz absurd. Aber finde ich, ich finde das einen echt faszinierenden Fall und eben natürlich dann auch mit dem Wrestling-Hintergrund hier umso spannender. Ein Punkt, wodurch dann natürlich auch noch die Anklage eigentlich komplett in sich zerfallen ist, Markus, ist das Problem mit der falschen Gerichtsbarkeit und dem falschen Datum. Also da gab es dann auch eine Anklage, das erklärst du am besten, weil ich bin ehrlich, ich habe es nicht ganz verstanden. Wo war da das Problem hinter? Da gab es ja irgendwelche Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben, genau. Und wo es Lieferungen gegeben haben soll, aber das hat zeitlich nicht gepasst.
Genau, also der zweite, wir erinnern uns ja, der erste Punkt war das mit der Verschwörung und die Anklagepunkte 2 und 3, die wirklich dann übergeblieben sind beim Verfahren, da wollte man Vince McMahon für 2 ganz bestimmte Daten, nämlich 24. Oktober 1989 und ich glaube den 13. April 1989 wollte man ihm was nachweisen. Der April 89 übrigens, das wurde dann noch nachgereicht am 13. April 1994, also ganz genau 5 Jahre später. Warum? Weil sozusagen in den USA heißt es die Statute of Limitations, also sozusagen nach länger als 5 Jahren kann man es nicht mehr rückwirkend anzeigen. Darum hat man da irgendwie offenbar sich dieses April-Datum noch in letzter Sekunde irgendwo hergeholt. Genau, und es ist ja grundsätzlich so, ich glaube, das ist bei uns auch nicht viel anders. Es gibt ja sozusagen Bezirksgerichte, die jeweils für ihre Region verantwortlich sind. Das heißt, dort, wo das Verbrechen stattfindet, dort muss es auch angeklagt und verhandelt werden. Jetzt haben wir schon gesagt, ich glaube, das war der Eastern District of New York. Da gehört Brooklyn dazu, da gehören gewisse, also Manhattan gehört zum Beispiel nicht dazu, Long Island gehört, glaube ich, nicht, oder gehört Long Island dazu, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was auf jeden Fall in die Gerichtsbarkeit dieses Eastern District fällt an Veranstaltungshallen, ist das Nassau Coliseum in New York. Und man wollte das jetzt sozusagen in einen zeitlichen Zusammenhang bringen und hat gesagt, da gab es am 24. Oktober 1989 eine Steroide-Lieferung nach Connecticut, also komplett anderer Bundesstaat, nicht die Gerichtsbarkeit des Gerichtes. Und jetzt hat man da irgendwie einen Zusammenhang versucht herzustellen, dass sozusagen der Vince McMahon trotzdem ja seine Drogen an jemanden geliefert und verkauft hat und man ihn damit drankriegt. Jetzt hat man gesagt, da war im Nassau Coliseum eine Show. Und angeblich hat der McMahon seinem Fahrer, ein gewisser Jim Stewart, der hatte damals aber auch rechtliche Probleme mit der WWF schon, den habe er angeblich angewiesen, der soll von Connecticut aus mit dem Firmenfahrzeug ins Nassau Coliseum fahren und soll dort sozusagen die Steroidenlieferung an den Hulk Hogan übergeben. Das Problem ist, was sich herausgestellt hat, die Lieferung ist am 24. Oktober nachweislich eingelangt, das weiß man von den FedEx-Geschichten und Belegen. Die Show im Nassau Coliseum war allerdings am 20. Oktober. Das heißt, auch wenn Hulk Hogan behauptet, wenn er viel zwischen Japan und den USA hin und her geflogen ist, dann hat es ein Jahr 400 Tage, aber auch ein Hulk Hogan kann nicht 4 Tage in die Vergangenheit reisen. Das heißt, eine Lieferung, die am 24. Oktober ankommt, kann ich nicht am 20. Oktober ins Nassau Coliseum liefern. Somit ist das schon mal flach gefallen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie dieser April, aber auch für das April-Datum konnte man es offenbar nicht nachweisen. Es gab zwar eine Show dann noch in zeitlicher Nähe, die wäre gewesen im Madison Square Garden, der liegt jetzt aber sozusagen in einem anderen Zuständigkeitsbezirk. Das heißt, diese beiden Fälle mit dem Datum, die hat der Richter dann sozusagen gesagt, okay, weg damit, das kann nicht mehr Teil der Anklage sein, ihr könnt da keinen zeitlichen Bezug herstellen. Er hat ihnen in Aussicht gestellt, er hat gesagt, wenn ein anderes Gericht, das für Stamford, Connecticut zuständig ist, das weiter verfolgen möchte, dann könnten die Staatsanwälte dort die Klage neu einbringen, dann könnte man sich das dort vielleicht ansehen. Stamford, Connecticut natürlich, die WWF dort auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Der Fall an sich schon ein bisschen schwierig, das heißt kein Staatsanwalt, der, wir haben ja schon gesagt, das sind ja auch Karrieremenschen, der Karriere machen will, in Stamford, Connecticut hätte das Ding wahrscheinlich jemals angegriffen, weil er genau weiß, die zerpflücken ihn in der Luft, die haben das in New York schon mal verloren, das heißt, in Wahrheit gab es da kaum Gefahr, dass der Fall in Stamford nochmal neu verhandelt wird. Das ist sozusagen die falsche Gerichtsbarkeit und somit sind auch diese beiden Anklagepunkte mal weggefallen im Laufe des Verfahrens. Das heißt, übrig geblieben ist tatsächlich nur dieser Verschwörungspunkt dann letztlich.
Genau, und im Endeffekt ist jetzt für die Anklage eigentlich so ziemlich alles zusammengebrochen, weil auch für diesen Verschwörungspunkt gibt es ja keinen Beweis. Es gibt keine eindeutige Aussage, also die hier getroffen worden ist.
Wir hatten noch die Hulk Hogan-Aussage, vielleicht, falls du auf die noch mal kurz eingehen willst.
Genau, das können wir auch noch machen. Die hast du ja schon so beiläufig angerissen quasi. Da haben wir gesagt, ne, die beiden trainieren zusammen, haben da auch Steroide ausgetauscht. Aber er betont eben auch, dass McMahon keine Steroide verkauft hatte, sie irgendwie ihm gespritzt hätte oder sonst irgendwas. Man darf auch nicht vergessen, wir sind ja wenige Tage vor dem WCW Bash at the Beach 1994. Also sprich, da sind auch die Augen in Richtung Hulk Hogan gerichtet. Er sagt auch, weite Teile des Rosters nehmen Steroide. Und es ist im Endeffekt genau das gleiche Problem wie vorher auch, ne?
Man wusste nämlich vorher nicht, was Hogan sagen würde. Also der Hogan hat ihn quasi entlastet, aber man wusste halt, okay, da gab es böses Blut, die haben sich getrennt, der arbeitet jetzt für die direkte Konkurrenz. Man muss noch dazu sagen, der arbeitet für die Firma von Ted Turner. Ted Turner gehört CNN, das heißt, man wusste auch nicht genau, wird vielleicht CNN da groß auffahren und vielleicht Live-Berichterstattung vom Prozess bringen. Das heißt, man hat sich da auf alles vorbereitet und das habe ich auch wieder aus diesem Podcast mit Jericho gehört. Da haben eben Dave Meltzer und Wade Keller gesagt, ja, die Laura Brevetti ist da quasi aufgetaucht zum Kreuzverhör mit so wirklich dicken Büchern, Mappen, wo groß drauf stand, Hogan Examination, also quasi Hogan Kreuzverhör, wo sie quasi gescherzt haben, da haben sie wahrscheinlich alles, was Hogan jemals Dreck am Stecken hatte, seitdem er in der 6. Klasse war, wahrscheinlich zusammengetragen. Also die waren da wirklich bereit, sozusagen offenbar Hulk Hogan vor Gericht zu zerstören. Vielleicht war das für ihn auch so ein bisschen, der gedacht hat, ich habe da lang gearbeitet, ich bin mit Vince McMahon auch privat befreundet gewesen, der weiß eine ganze Menge über mich. Vielleicht ist es schlau, wenn ich da ihn nicht massiv belaste, weil wer weiß, wie das für meine eigene Karriere aussieht. Das ist jetzt meine Mutmaßung. Aber ja, also auch einem sozusagen die Emily Feinberg und Hulk Hogan waren sozusagen die zwei Kronzeugen der Anklage. Und ja, beide haben den Vince McMahon eben nicht, also beziehungsweise entlastet oder konnten ihn halt nicht so belasten, dass da irgendwas rausgekommen wäre.
Genau, ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, Stichwort Medieninteresse, ist der Punkt, dass da auch, Glück im Unglück sozusagen für die WWF, da ist zu der Zeit, wo der Fall stattfand, ist ja auch die Geschichte mit O.J. Simpson gewesen. Wir erinnern uns, die große Verfolgungsjagd über den Freeway und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Serie dazu. Und das hat eben auch dafür gesorgt, dass das Medieninteresse von diesem Fall abgezogen worden ist. Teilweise bei Medien auch die Journalisten abgezogen worden sind, quasi von diesem Fall, von dem Fall Vince McMahon, Titan Sports, rüber zum Fall O.J. Simpson. Also das ist ja auch dem ganzen Ding hier entgegengekommen. Also Zitat Bruce Pritchard: Thank God for O.J. Simpson.
Genau, also ich glaube, genau in dieser Woche sind sozusagen die Vorbefragungen, also da hat man ihn dann, haben wir gesagt, okay, man hat genug Beweismittel, um ihn anzuklagen und es sind irgendwie Befragungen gestartet und somit war sozusagen das Medieninteresse, das war tatsächlich auch hauptsächlich wirklich wieder auf New York bezogen. Also bei Hulk Hogan ist man davon ausgegangen, dass man halt auch wirklich nationales Medieninteresse haben wird, wenn die aussagt. Das war auch von Leuten, die beim Prozess dabei waren, haben auch gesagt. Also ja, war natürlich teilweise ein bisschen zäh und ein bisschen langatmig alles, aber an dem Tag, als Hulk Hogan aufgetaucht ist, waren natürlich alle
klar.
Ja, da hörst du natürlich auch seitens der Jury zu. Auch Sean O'Shea hatte da offenbar eine ganz andere Körpersprache, war ganz anders angespannt, als wirklich jetzt Hulk Hogan zur Aussage gebeten wurde.
Genau das. So, jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt, wo wir mit den Schlussplädoyers hier weitermachen können. Wir haben es gesagt, bei der Anklage, da ist sozusagen alles weggebrochen, was man sich ausgedacht hatte, was man hier geplant hatte, als Punkte vorzubringen. Entsprechend musste Sean O'Shea hier die emotionale Karte spielen und er hat dann wirklich auch versucht, in einem großen Abschlussplädoyer hier McMahon als Monster darzustellen, der seine Mitarbeiter dazu zwingt, Steroide zu nehmen und dass er eben sozusagen das Leid und die Gesundheit der Wrestler schädigt und quasi diesen Schaden in Kauf nimmt, so eine Art, ne, Fleischhändler und muss da wohl auch sehr markante Worte gewählt haben. Also Dave Meltzer hat das in Dark Side of the Ring, glaube ich, als tolle Heel-Promo bezeichnet. Klasse, oder tolle Wrestling-Promo, sowas in der Richtung. Wir dürfen nicht vergessen, auch damals die Kinder von Vince McMahon hier vor Ort, also Stephanie McMahon, die damals gerade 17 gewesen ist, die da wohl auch nach dieser Rede auch in Tränen wohl ausgebrochen ist und rausgerannt ist. Also ganz dramatische Szenen wohl. Und ja, Markus, der gute Jerry McDavid, der hat hier nochmal eine andere Karte aus dem Köcher gezogen und hat nämlich ja, die staatlichen Regularien quasi, die regulierenden Behörden, also die FDA, ins Fokus nochmal genommen, ins Fadenkreuz genommen?
Genau, also generell. Also Sean O'Shea natürlich, hast du schon angesprochen, also hier der man wollte natürlich, das war sozusagen die letzte Karte, die man noch irgendwie hatte, man wollte sozusagen ja auch nachweisen, damit Vince McMahon hat sich da aktiv dran bereichert. Jetzt hat man sozusagen nicht nachweisen können, er hat sich durch den Verkauf von Steroiden bereichert. Jetzt hat man quasi das indirekt noch versucht, aber das war halt nicht der Anklagepunkt und das kannst du halt auch nicht ausjudizieren, dass man sagt, naja, hat sich indirekt bereichert, nämlich der Geschäftserfolg von der WWF damals war ganz klar eben auf diesen Muskelbergen aufgebaut und quasi auch, wenn einen die Steroiden nicht verkauft hat, aber quasi aus dem Resultat dieses Steroidenmissbrauchs hat er natürlich sehr wohl Gewinn gezogen. Das stimmt wohl auch, aber das war halt nicht der Anklagepunkt. Und ja, der Jerry McDivitt hat sich halt sehr stark fokussiert auf die Verfehlungen des Staates. Also der hat natürlich gesagt, der Staat ist nicht seriös. Die FDA zum Beispiel, da hat er eine gewisse Steroide, die hieß Anavar, hat er da zitiert. Also der hat sich natürlich auch sehr, sehr viel im Vorfeld mit Anabolika-Steroiden etc. beschäftigt dann in der Recherchephase und hat eben gesagt, also Anavar zum Beispiel, da gab es interne Memos von der FDA, dass das eigentlich gesundheitsschädlich ist, vom Markt genommen werden sollte. Und es gibt aber genug Beweise, dass Leuten sozusagen dieses Medikament trotzdem verschrieben wurde. Also quasi, was will denn eine FDA regulieren? Oder was will man denn da irgendwie Heuchelei oder sowas vorwerfen, wenn die das selber tun? Hat auch gesagt, also auch die mit Dr. Sahorian, also die Pennsylvania State Athletic Commission, die hat sehr wohl gewusst, was das für ein Typ ist, was der macht. Man hat den jahrelang entsprechend eingesetzt. Das heißt, der hat da wirklich gegen diese diversen staatlichen Stellen, sei es jetzt auf Bundesstaatebene oder auch Bundesbehörden, ist er da sehr, sehr stark losgegangen, um sozusagen den Staat an sich da auch ein bisschen zu diskreditieren. Und ja, dann, also es war ein Schwurgerichtsverfahren, das heißt, nicht ein Schwurgerichtsverfahren, sondern es gab eine Jury, die sozusagen das Urteil fällen sollte. Die haben natürlich gewisse Vorgaben bekommen. Und ja, Jerry McDivitt, wer es gesehen hat, Dark Side of the Ring, da ist er natürlich sehr souverän, hat gesagt, ja, wir wussten alles, war von Anfang an klar, wir werden gewinnen. Der Dave Meltzer hat ein bisschen anderes Bild gezeichnet, also auch der Wade Keller. Der Dave Meltzer war eben lange vor Ort, hat dann irgendwie gesagt, okay, ich fliege jetzt wieder nach Hause, ich muss quasi meine Ausgabe fertig schreiben, hat sich noch von Jerry McDivitt verabschiedet und hat gemeint, der ist da irgendwie im Gang gestanden, ganz nervös, kettenrauchend und hat gar nicht so wahnsinnig souverän gewirkt. Und der Jerry McDivitt hat ihn gefragt, na, willst du denn nicht die Urteilsverkündung abwarten? Und der Dave Meltzer hat gesagt, na, ich weiß eh schon, was rauskommen wird. Und er hat gesagt, was, wirklich? Was denkst du denn? Und er hat gesagt, na, die werden den Vince McMahon freisprechen. Und da war der McDivitt offenbar sehr erleichtert, dass da eben jemand, der das Business kennt und der eben den Prozess so verfolgt hat, da auch der Meinung ist. Und weil er gesagt hat, ja, also die haben halt quasi keine stichfesten Beweise. Und natürlich er hat dann selber auch gesagt, er ist heimgeflogen. Er hat eigentlich schon im Flieger begonnen, die Story zu schreiben. Ohne das Urteil noch zu kennen, hat er quasi geschrieben, Vince McMahon freigesprochen. Also er hat gesagt, er hatte natürlich so seine Bedenken, weil er gesagt hat, es ist halt immer eine Jury. Bei einer Jury kannst du dir nie hundertprozentig sicher sein, wie die Geschworenen da entscheiden werden. Aber er hat gemeint, es gab halt in Wahrheit keine stichhaltigen Beweise, die halt eine Verurteilung hätten rechtfertigen können. Und ja, so ist es dann auch gekommen, 23. Juli 1994, Freispruch von Vince McMahon und auch von Titan Sports. Also in diesem Verschwörungsfall waren da trotzdem noch beide drinnen. Konnte keine Verschwörung nachgewiesen werden. Die anderen Fälle, die anderen Anklagepunkte sind da eh schon fallen gelassen worden. Quintessenz ist eben, die WWF hat Sahorian nie beauftragt, Steroide an die Wrestler zu geben. Hatte das unglaubliche Glück, dass sie da auch tatsächlich noch vorgewarnt wurden. Also wenn die den Sahorian quasi wissentlich angestellt gehabt hätten, dann hätte das vielleicht ganz anders ausgehen können, diese Geschichte. Aber das konnte man nicht nachweisen. Man konnte da kein Geschäftsabkommen nachweisen, keine Gewinnbeteiligung. Es gab nicht mal Rabatte für Vince McMahon und Hulk Hogan, wenn die eingekauft haben. Dass diese Orte nicht zusammengepasst haben, das haben wir eh schon besprochen. Das heißt sozusagen, dieser letzte verbliebene Verschwörungspunkt konnte nicht nachgewiesen werden. Vince McMahon somit am 23. Juli 1994 freigesprochen. Ein freier Mann, keine Vorstrafen, ein unbelasteter, hart arbeitender Geschäftsmann, ein self-made Millionär. Und die Ah, ja, der Mann, der das Wrestling aus den Rednecks und den verrauchten Hallen in die großen Arenen geführt hat und das Leben vieler Menschen nachhaltig positiv beeinflusst hat. Ich meine, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, aber ja, Vince McMahon hier in diesem Fall. Freigesprochen, konnte ihm nichts nachgewiesen werden und ja, eigentlich damit unbescholten zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, das muss man jetzt auch ganz klar sagen, ne? Das Gericht hat hier gesprochen und ich bin auch ehrlich, also Drogenverkauf und so, ich glaube, das hat McMahon gar nicht nötig gehabt seit damaligen Zeit. Aber natürlich, die Anklage hier war eindeutig und die Zusammenhänge bringen auf jeden Fall einen sehr interessanten Fall zutage, der auch mit einigen interessanten Geschichten links und rechts, glaube ich, hier auch für einen spannenden Podcast gesorgt hat. Markus, man kann jetzt natürlich noch ganz kurz darauf eingehen, was hat denn jetzt die Drogentestpolitik bei WWE, was hat sich da getan? Da muss man sagen, also dieses angekündigte Drogentestprogramm, was da zu Beginn des der ganzen Geschichte hier eingeleitet worden ist. Das lief noch bis etwa 1995, wurde dann aus Kostengründen eingestellt. Wir wissen um die Krise der
WWF. Ja, es war ein Argument, war zum Beispiel auch, es hat ja dann auch Nitro 95 begonnen und da war eins der Argumente quasi, na, das wäre ja für die WWF ein Wettbewerbsnachteil, weil die WCW testet ja nicht. Also wir hatten das tatsächlich, die WWF waren zumindest die einzigen, die auch ein nachweisbares, wirkliches Drogenprogramm hatten. In der WCW wurde ein bisschen getestet, aber jetzt lang nicht in diesem Ausmaß und nicht mit diesen Konsequenzen. Und ja, die WWF hat damals wirklich gesagt, also wir können uns das sozusagen aus Wettbewerbsgründen nicht leisten. Das kostet uns zu viel. Die Konkurrenz testet auch nicht. Und also quasi die können sich da erlauben, die haben A, keine Kosten damit, B, können die sich sozusagen die Muskelmänner im Fernsehen erlauben und wir, die hier sauber spielen, können das nicht und es kostet uns auch noch Geld. Mit diesem Argument wurde das dann damals sozusagen zumindest mal vorübergehend abgeschafft, das Ganze.
Genau, und wir kennen die Geschichte des Monday Night Wars, ne? Aufschwung von der WWF, der Abstieg der WCW, wir wissen aber auch um die Folgen und die Langzeitfolgen von Steroid- und Drogenmissbrauch. Wie oft haben wir hier schon über Wrestler gesprochen, die am Herzinfarkt gestorben sind oder andere Probleme mit sich gebracht haben. Letztlich haben dann ja unter anderem die Fälle von, oder die Todesfälle von Eddie Guerrero und natürlich auch Chris Benoit dann auch für einen kleinen Umschwung zumindest gesorgt, Markus. Also da wird schon jetzt stärker drauf geachtet, was diese Missbräuche angeht.
Genau, also Eddie Guerrero natürlich, das war halt genauso ein Fall. Also der ist an einem Herzinfarkt gestorben und man hat dann eben festgestellt, ich glaube, da war es genau diese linke Herzkammer, wo wir ganz zu Beginn gesagt haben, dass da eben Steroidmissbrauch ein Problem ist. Und ja, Eddie Guerrero war eben so jemand, das war ein unglaublich guter Wrestler. Der war aber halt eher klein, eher schmächtig, eher nicht muskulös. Und der hat sich dann eben sozusagen, und genauso auch ein Chris Benoit, also die haben das halt wirklich kompensiert. Chris Benoit, großes Vorbild, auch Dynamite Kid, bei dem war es ja ganz genauso. Also die konnten ja, wenn ich da einen ERV-Song zitieren darf, die konnten ja kaum noch gehen vor lauter Kraft, so wie die teilweise aufgeblasen waren. Und das war halt natürlich auch so ein bisschen ein Produkt der damaligen Zeit. Also man, gerade als kleinerer, schmächtiger Wrestler, hatte man das Gefühl offenbar, man musste sich da entsprechend körperlich in Form bringen, damit man es halt wirklich auf der großen Bühne schafft. Ja, Chris Benoit dann, obwohl es eigentlich dieses Drogentestprogramm wieder gab ab 2005, bei dem wurde ja auch, glaube ich, eine Epitestosteronrate von 40 zu 1, glaube ich, festgestellt. Was damals natürlich auch der Fall war, das war sozusagen bei Leuten, wo du gesagt hast, da gab es sogenannte Ausnahmeregelungen. Also wenn du lange Steroiden konsumiert hast, dann hat dein Körper kein natürliches Testosteron mehr erzeugt und dann hast du quasi von einem Arzt dich in Behandlung begeben, hast du eine Ausnahmegenehmigung bekommen und konntest sozusagen Testosteron nehmen. Nur bei einem Chris Benoit wurde es halt wieder in einem Ausmaß nachgewiesen, wo es halt schon sehr deutlich wieder Anabolika Missbrauch war, aber seither halt tatsächlich eine strengere Drogenpolitik. Es gab im Fahrwasser von diesem Chris Benoit, dieser Tragödie, diesem Doppelmord und Selbstmord, gab es dann noch, es hat mich auch sehr an diese Horian-Geschichte erzählt, die sogenannte Signature Pharmacy, das war dann sozusagen so Horian 2.0, das war eine Online-Apotheke, die halt auch, ja, alles, was du haben wolltest als Wrestler, haben die dir halt ganz einfach übers Internet hast bestellt und hast geliefert bekommen. Die sind dann auch entsprechend aufgeflogen und da gab es halt dann auch, das hat halt der WWE damals auch ein bisschen ein blaues Auge verpasst. Also die hatten natürlich ihre Drogenpolicy, nur dann sind halt Listen aufgetaucht, Bestelllisten von einer ganzen Menge Wrestlern, wo man gesagt hat, okay, also wenn die das alles, ja, die werden sich das nicht zum Spaß bestellen, alles, was die bestellt haben, auch konsumieren, dann haben die einfach Drogen in ihrem System. Das muss doch bei einem Drogentest eigentlich auffallen. Also gab es da noch einige Suspendierungen, ich glaube einige Entlassungen. Und seither allerdings das Wrestling-Business, zumindest was wir hier aus der Ferne sagen können, doch ein bisschen zumindest einen Umschwung gemacht. Diese, ich sag mal, Steroid-Freaks, ganz despektierlich, die wir von früher kennen, die haben wir so heute eigentlich in dem Ausmaß nicht mehr.
Seltener auf jeden Fall, ne? Aber es ist, wie gesagt, eine ganz spannende Geschichte, die wir, glaube ich, jetzt hier auch ganz gut zu Podcast gebracht haben. Und die auf jeden Fall auch, wie du schon gerade richtig gesagt hast, auf jeden Fall auch Einfluss auf die heutige Zeit noch genommen hat. Ne? Da wurde ja auch gerade jetzt im Fahrwasser von dem jüngsten Skandal wurde das ja auch nochmal teilweise hier angekündigt. Ne? Vince McMahon in der Krise tritt er zurück und solche Sachen hat man da auch immer wieder mal angesprochen.
Ja, und vor allem, ich glaube, es hat sich halt auch wirklich ein bisschen das Leben des Wrestlers an sich geändert. Also du hast jetzt nicht mehr diese, ich bin 200 Tage im Jahr auf Tour. Du hast auch nicht mehr in der heutigen Generation dieses, gerade in den 80ern war ja gerade Kokain und sowas wirklich die große Mode-Party-Droge, die auch im Wrestling konsumiert wurde, gemeinsam mit Alkohol, gemeinsam mit irgendwelchen Up-and-Downern, Muskelentspannern, Anabolika. Also das war halt natürlich teilweise auch ein Medikamenten- und Drogencocktail, was sich da manche Leute über Jahre in den Körper gepumpt haben. Ich glaube, das ist in der heutigen Wrestling-Szene nicht mehr so gang und gäbe zum Glück. Vielleicht gibt's den, wir haben es übrigens letztens erst wieder gehört im Adam Cole gegen MJF, also das Thema, dein Körper ist ja nicht natürlich, spielt auch heute noch eine Rolle im Wrestling, gibt es auch heute entsprechende Anschuldigungen, aber diese körperliche Belastung in Zusammenhang mit diesen Cocktails, ich glaube, das hat sich halt sehr, sehr stark zumindest gebessert.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Und ich glaube, damit können wir hier dann auch den Podcast beenden und sind dann hier auch wirklich am Ende dieser Ausgabe angelangt. Schönes, spannendes Thema. Danke mal wieder für die ausführliche Recherche, Markus. Diesmal haben wir es ja so in Co-Produktion hier ein bisschen gemacht. Ich habe mich um die Tabloids gekümmert, du hast dich um die Observer-Geschichten gekümmert. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also schreibt uns auch gerne mal, wie es gepasst hat für euch. Und Markus, hast du noch abschließend was zu sagen?
Ich glaube, wir haben es tatsächlich alles ziemlich untergebracht. Also auf jeden Fall das vielleicht noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Status ist davon, ob das jetzt im Fahrwasser von diesem McMahon-Skandal auf Eis gelegt wurde oder nicht. Aber die WWF, die WWE, jetzt haben wir so viel WWF gesagt in dieser Show, weil es von früher ist. Die WWE hat 2021 angekündigt, dass sie selbst eine sozusagen mehrteilige Fernsehserie auf Basis von diesem Verfahren produzieren wollen. Wo natürlich dann sozusagen Vince McMahon der Held ist und die Regierung und der angesprochene Phil Maschnick sozusagen die Bösewichte, die auf Hexenjagd gehen. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen dazu geführt, dass man der Jerry McDivitt die Erlaubnis gegeben hat, bei Dark Side of the Ring zu sprechen. Habe jetzt leider aktuell nichts gefunden, wie es um dieses Projekt steht, aber habe auch jetzt nichts gefunden, dass es komplett tot ist. Das heißt, vielleicht können wir uns bald mal auf die mehrteilige True Crime Serie produziert von der WWE freuen, wo es auch diesen Skandal nochmal aufgearbeitet wird und vielleicht sind wir dann eine ganz gute Anlaufstelle, das dann nochmal in der Form nachzuhören und zu sehen, wie es vielleicht für die Fiktionalisierung und die Entertainment Portion of the Show, wie es die WWE so gerne nennt, vielleicht ein bisschen die Wahrheit angepasst wurde, um es für den Zuschauer unterhaltsamer zu machen.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber gespannt könnt ihr auch sein auf das weitere Programm hier bei Headlock. Es gibt noch die Review zu AEW Cross New Japan's Pro Wrestling Forbidden Door natürlich jetzt. Und dann könnt ihr euch darauf auf jeden Fall freuen. Ansonsten noch die Preview reinhören, bevor die Show on air geht. Ich hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß. Wenn ihr mögt, unterstützt uns gerne auf Patreon und auf Steady. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.